Geschätzte Damen und Herren, wir werden im Geschäft 4.1 Änderung über das Gesetz über die Verhältniswahl vom Landrat nun zur Detailberatung schreiten. Es liegt vor Ihnen der Bericht und Antrag vom Regierungsrat an den Landrat zur Änderung des Gesetzes über die Verhältniswahlen des Landrates vom 8. Januar 2019. Es wird das Wort gewünscht vom Landrat Rudi Katri.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich würde gerne ein paar Ausführungen machen, vor allem in Betracht auf die Ausführungen von der Frau Justizdirektorin. Das Bundesgericht hat Nein gesagt zum jetzigen Wahlsystem in Uri. Gleichzeitig haben sie ein Misssystem anerkannt, so wie es auch zum Beispiel in Appenzell praktiziert wird. Sie sagen aber nicht, in welcher Form das Misssystem muss angewendet werden. Und einfach so wie uns das Bundesgerichtsurteil bekannt ist, sagt das Bundesgericht Nein zu dem jetzigen Verfahren oder Gesetzgebung, aber sie sagen nicht, dass Majorz ab 3 Sitz nicht gewährleistet ist. Und das ist vermutlich eine andere Situation. Grössen und Parteifunktionen in den Urner Gemeinden sind da zu respektieren. Wir haben es am Morgen schon gehört, die kleinen Gemeinden herrscht nur beschränkt oder eher kein Parteidenken, weil keine Ortsparteien usw. auf Beichen gestellt werden. Somit macht das Proporzsystem in Uri unterhalb 5 Landratssitz keinen Sinn. Die Einschätzung hat auch nichts mit Arroganz zu tun, vielmehr mit Realität und Vernunft als Kompromiss. Man könnte sich dann nämlich auch fragen an die Kritiker, warum das denn die Parteien, die das jetzt kritisieren, in der Vergangenheit in diesen kleinen Gemeinden keine Kandidaten gestellt haben. Es ist nicht zu unterschätzen, dass die regierungsrätliche Vorlage, wenn sie heute allenfalls durchkommen würde, bei der Urner Volksabstimmung eventuell nicht arbeiten könnte. Somit würden wir im 2020 wieder mit dem jetzigen Wahlsystem dastehen. Das heisst, der Kanton Uri würde mit dem jetzigen Wahlgesetz müssen wählen. Was das bedeutet, können wir uns alle selber ausrechnen. Aber ich glaube dann langsam, wenn es so weit wäre, müssten wir im Kanton Uri das volle Majorzsystem wieder in Betracht ziehen. Nach Recherchen kann man sich lediglich nicht vorstellen, dass die Vereinigte Bundesversammlung die Verfassungsanpassung nicht sollte können gutheissen. Wenn es kein Bundesgerichtsurteil gibt oder keine anderen Erfahrungen gibt, wo das dürften untermauern. Wir erachten das im Moment als grosse Angstmacherei. Uri muss seine Unabhängigkeit und Autonomität wahren. Es muss da ein bisschen mehr Mut aufgebracht werden, um ein funktionierendes und realitätskonformes Wahlsystem im Kanton Uri dürfen einzuführen. Somit unterstütze ich den Antrag von der Justizkommission.
Vielen Dank. Weiter wird das Wort gewünscht von der Landrätin Yolanda Joss.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, seit 30 Jahren stimmt man in den 4 Gemeinden Ettikhausen, Flüelen, Seedorf und Zillenen nach dem Proporz ab. Ich sehe nicht ein, warum die CVP, die FDP und ein Teil von der SVP jetzt plötzlich das Wahlsystem will ändern. Der doppelte Buckelsheim verändert lediglich die Art der Auszählung und führt dazu, dass alle Wählerinnen und Wähler in den entsprechenden Gemeinden eine zählende Stimme bekommen. Versprechen Sie euch tatsächlich einen Sitzgewinn auf dem Buckel von der andersdenkenden Minderheiten? Ist das euer Demokratieverständnis? Da sträuben sich bei mir die Haare und ich finde es bedenklich, wenn man heute hier im Landrat versucht, diesbezüglich die Verfassung zu ändern. 2012 hat die Bevölkerung gegen den Majorz gestimmt. Sie werden jetzt mit dem Argument kommen, dass die Initiative in Ettikhausen, Seedorf und Zillenen angenommen worden ist. Aber es hat auch Gegenstimmen gegeben, die man jetzt gern einfach überhört. Und Flüelen müsste nach der Annahme vom JUKO-Antrag sozusagen gegen den Willen der Bevölkerung im Majorz abstimmen. Die SP wird wahrscheinlich keine zusätzliche Sitz holen, aber darum geht es auch nicht. Jede Stimme soll ihre Berechtigung haben und gehört werden, egal in welcher Gemeinde man wohnt. Das belebt Demokratie. In einer Majorzgemeinde, wo Kandidaten und Kandidatinnen bereits im Voraus feststehen, fühlt man sich weder gehört, noch hat man die Möglichkeit, mit seiner Stimme einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Sie entfällt einfach. Das frustriert die Wahlberechtigten. Im Landrat sind wir alle Parteimitglieder. Und die Behauptung, dass die Bevölkerung nur Köpfe wählt, dem kann ich nicht zustimmen. Ich bitte Sie, Demokratie im Kanton Uri zu unterstützen und zu stärken und somit dem Antrag der Regierung zu folgen. Vielen Dank.
Sind weitere Wortbegehren? Landrat Simon Georg, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich bin gleicher Meinung wie meine Vorrednerin. Nicht etwa, weil ich da die Rosen von der SP mehr will erschleimen heute. Wenn, dann bekomme ich eh nur eine vertröchnete Rose, weil ich in einer vorderstarken Karre gefahren bin. Aber Spass beiseite. Es kommt mir ein bisschen so vor, als wären wir jetzt in dieser Sache nicht der unabhängige, sture Uri-Stier, sondern eher ein kleines Zwängli-Kind, das unbedingt Grenzen abtasten will. Grenzen vom Bundesgericht. Was ist überhaupt noch möglich im Wahlsystem? Können wir noch an einem Schräubchen drehen oder können wir an dem nicht drehen? Also ich glaube, die Regierung macht das da absolut richtig mit ihrem Vorschlag. Wir gehen jetzt da auf Nummer sicher. Wir tun das der Buckelsheim halt in Gottes Namen einführen. Ich meine, die Alternative wäre ganz klar grössere Wahlkreise. Und das wollen wir ja um Gottes Willen auch nicht. Wir sind ja eigentlich schon fast überrascht gewesen, dass das Bundesgericht unser Mischsystem mit dem Majort gut geheissen hat. Meine Damen und Herren, Sie müssen eins wissen. Das Bundesgericht hat gar keine Freude an Majorts in der Legislative. In der Exekutive, Regierungsratswahlen, hat das Bundesgericht immer gesagt, das ist klar, das ist eine Wahl von Köpfen. Aber bei einer Legislative, bei einem Parlament, müssen Parteikräfte abgebildet werden. Und darum würde ich jetzt da nicht experimentieren, weil wenn es dann ganz schief läuft, geht der Schuss vielleicht noch hinten raus und dann stellen Sie das Missystem noch einmal in Frage stellen. Weil wenn das ins Bundesgericht geht, dann weiss man auch nie, was da für Richter wieder entscheidet, ob das die gleichen sind von damals oder ob das vielleicht eher derjenigen sind, die ein bisschen majors unfreundlicher sind. Weil vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand und beim Bundesgericht ist das noch umso mehr so. Ich überlege mir viel mehr schlussendlich, ob wir nicht selber Standesinitiativen einreichen, um das Bundesgericht abzuschaffen, dann hätten wir das Problem eh gelöst. Aber noch ein Spass beiseite. Ich bin wirklich heute der Meinung, wir sollten den Weg von der Regierung gehen, in Gottes Namen, müssen wir jetzt halt mit dem Puckelsheim leben, müssen wir mit dem Proporzen so leben. Dann haben wir einmal Ruhe. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht wieder Lust, jedes Jahr wieder die Neverending-Story, Wahlgesetz, da auf der Traktandenliste vom Landrat zu haben.
Weitere Wortmeldungen. Das Wort geht an Landrat Giesler Flavio.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Gegensatz zum Landrat Zimmer hat mich das nicht überrascht, dass das Bundesgericht das Mischsystem genehmigt hat. Das hat es nämlich schon mehrere Fälle gemacht, wie zum Beispiel im Kanton Appenzell-Ausserrhoden oder in einem anderen Fall. Das hat mich nicht überrascht. Es hat einfach immer gesagt, wenn man ein Mischsystem hat, muss man das gut kennen, begründen. Und wir können das in diesem Fall begründen. Die Argumente sind genannt worden, vorhin vom Kommissionspräsidenten und von anderen. Das sind die stillen Wahlen, die dort stattgefunden haben. Das sind auch Listenverbindungen gewesen, wo es darum gegangen ist, dass man die richtigen Köpfe hineinbringt. Und es sind andere Argumente auch noch genannt worden, wie zum Beispiel Ortspartien, die nicht vorhanden sind und so weiter. Also ich meinte, wenn man das gut begründet, bringt man das auch durch. Beim Bundesparlament sollte man das so oder so durchbringen, weil wir passen es ja an. Wir führen den doppelten Puckelsheim bei den Proporzgemeinden ein. Es ist zumindest gemäss heutigem Stand bundeskonform, bundesgerichtskonform. Ich meinte, man dürfte das so bringen. Und falls es schlimmstenfalls dann eine Änderung gibt, die von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dass es da zuerst mal das Majorsystem in einer Legislative nicht als gültig wurde erklären, würden Sie sicher Gelegenheit geben, das für nächstes Mal wieder zu ändern. Müssen wir es kurz nochmal anpassen, aber dann hätten wir ja die neue Lesung. Ich meinte, man muss jetzt das System so bringen, wie das der Stimmbürger 2012 geäussert hat. Und darum ist man auf die Lesung gekommen. Das ist nicht eine Zwängerei. Es geht auch nicht um Sitzgewinn zulasten der Linken, zumal es in diesen Gemeinden sowieso nicht viel Sitz zu gewinnen gäbe von der Linken. Also ich meinte, wir haben eine gute Lesung, die wir jetzt so verbringen dürfen.
Weitere Wortbegehren. Das Wort gibt der Landrat Blöchlinger Pascal.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich war lange hin und her gerissen bezüglich dem Antrag der JUKO mit Majorz bis 4 Sitz. Mir ist im bisherigen System sehr viel gelegen, habe es doch als sehr guten Kompromiss zwischen einer Vertretung von allen wesentlichen Parteien im Landrat in angemessenem Rahmen erachtet. Es ist auch die Stimme vom Einzelnen dort in dem alten System entsprechend gewichtet gewesen. Wie ihr wisst, habe ich auch mit dem effizientesten Mittel, habe ich gedacht, von der Motion zur Standesinitiative dafür gekämpft. Das hat eher knapp nicht gelangt. Ich will noch mal betonen, dass ich die Politik wie auch Gericht überhaupt nicht demokratisch finde. So ist es auch gekommen, dass ich noch während dem Laufen von der Standesinitiative nicht konnte auf ihren Puckelsheim einstehen und den Vorschlag von der JuKo damals unterstützt habe. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Das System mit dem Proporz und dem Puckelsheim mit allen bisherigen Proporzgemeinden, also ab 3 Sitz, erachte ich als das vom jetzigen System am nächsten liegende. Es ändert sich für einen Wähler selber beim Abstimmen nichts. Es wird noch einfacher, es gibt keine Listenverbindungen. Das Majorzsystem über den ganzen Kanton hat vor ein paar Jahren eine klare Absage bekommen. Jetzt schlägt die JuKo eine Variante mit Majorz bis zu 4 Sitz vor. Auf das Argument von der Verfassungskonformität möchte ich nur daran erinnern, dass das letzte bei der Initiative zur Regulierung von Grossraubtieren da innen gerade die Partien der am Bundesrecht widersprechende Teil mit grossem Mehr rausgestrichen haben, die jetzt da wollen, auf Konfrontation gehen. Ich sehe aber das Problem viel mehr bei der Diversität der Parteilandschaft, insbesondere im Parlament selber. Auch in anderen Kantonen werden Majorzwahlen regelmäßig von den Partien vorgeschlagen, die zu den stärksten gehören oder schon am ältesten sind, die gut sich niedergelassen haben, in der Bevölkerung verbreitet sind und einfach können aufbieten, wo auch im Volk einfach ankommen. Die Partien werden im Majorz noch mehr gestärkt. Neue Ideen werden eher dadurch verhindert. Als SVPler kennt man, was es heisst, wenn man auftritt als SVP. Wenn man ein Unternehmen hat, ist es nicht für jeden einfach, als SVP zu kandidieren. Von dem her verstehe ich eigentlich die Einstellung von der CVP oder auch einer FDP zu diesem Thema. Grundsätzlich wird in diesen Gemeinden Stimmstärke übermässig geschwächt, also die Stärke vom einzelnen Wahlgänger. Und der Wahlkampf im Majorzsystem wird fehlen. Gemeinden mit 3 und 4 Sitzen sind aber im Kanton Uri keine kleinen Gemeinden, wo, wie vorher so schön gesagt worden ist, die Wahl am Stammtisch stattfindet. Nein, es sind für Uri doch beachtliche Gemeinden wie Seedorf, Lühle oder Andermatt. Da ist der Majorz aus meiner Sicht genauso deplatziert, wie es in der Gemeinde Schattdorf oder gar in Altdorf wäre. Ich möchte vorher nochmal zum Argument vom Landrat Flavio Giesler, das er beim Eintreten gebracht hat, eingehen. Die Listenverbindung zwischen der FDP und der SP im Flüelen, die ist auch mit Majorzwahlen möglich. Sie wird wahrscheinlich noch sehr häufig anzutreffen sein. Es wird gemeinsame Wahlempfehlungen geben, vordruckte Listen. Und der einzige Unterschied zum Jetzt ist, dass dann halt die übrigen Kandidaten kaum eine Chance haben, reinzukommen. In Flüelen war es damals nicht einmal so knapp gewesen, dass jemand noch hätte können, dass das nicht ganz funktioniert hätte damals. Die guten Köpfe muss man auch in diesen Gemeinden bringen, die jetzt 3 oder 4 Sitze haben. Der Aufwand für die Parteien bleibt in etwa gleich im jetzigen System. Der Aufwand soll aber auch nicht wichtig sein, sondern es ist wichtig, dass die Wähler eine Auswahl haben. In allen Gemeinden bleibt mit dem Vorschlag vom Regierungsrat das meiste gleich wie beim bisherigen System. Die Wahlzettel bleiben gleich, für den Bürger ändert sich eigentlich nichts. Die im Wahlbüro wollen einfach gut rechnen können. Zusammenfassend ist für mich der Vorschlag vom Regierungsrat das kleinere Übel. Ich möchte daher empfehlen, die Vielfalt in einem Landrat, auch die Ideen, die sollen diskutiert werden, die nicht gerade so majorztauglich sind, die das unterstützen wollen, sollen für den Vorschlag vom Regierungsrat stimmen. Ich danke fürs Wort.
Danke schön. Wir gehen weiter in der Detailberatung. Da war Kurzfassung. Seite 3. Erstens, weshalb eine Gesetzesänderung? Zweitens, Bundesgerichtsurteil vom 12. Oktober 2016. Drittens, verschiedene Lösungsvarianten. Viertens, doppelter Puckelsheim. Seite 6, fünftens, Vor- und Nachteile des doppelten Puckelsheim. A, Vorteile. B, Nachteile. C, Würdigung. Sechstens, unberücksichtigte Postulate. Siebtens, Grundzüge der Revisionsvorlage. Achtens, Vernehmlassungsverfahren. A. Ja, Landrat Bramdi Adriano, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Die Aussage, dass es schwierig ist, in kleinen Gemeinden Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, die sich für Ämter zur Verfügung stellen, stimmt wahrscheinlich für alle Parteien. Aber die Schwierigkeit, jetzt als Argument zu verwenden, um das Majorzsystem besser dastehen zu lassen, ist doch ein Witz. Auch beim Majorzsystem müssen Leute gesucht und gefunden werden. Und das ist sicher nicht einfacher als beim Proporz. Bei den Landratswahlen 2016 hat in keiner einzigen Majorzgemeinde eine Kampfwahl stattgefunden. Das bedeutet Demokratieabbau in den Gemeinden, die bisher im Proporz wählen könnten. Weil abzusehen ist, dass sich auch künftig nicht mehr Personen werden für freie Sitze bewerben. Kandidierende exponieren sich nämlich bei der Majorzwahl gegen aussen viel stärker und bei einer Nichtwahl wird das viel mehr als Verletzung und persönliche Niederlage empfunden. Und will man wirklich lieber Köpfe wählen, die in der Gemeinde schon bekannt sind und schon immer dort gelebt haben, oder will man auch denen Chancen geben, die zugezogen sind oder in anderen Urnengemeinden gewohnt haben? Oder wäre es nicht eher im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass sie diejenigen Personen in Ämter wählen können, die sich engagieren wollen und die Partei vertreten, wo man sich am besten vertreten fühlt? Ein Parlament soll schliesslich die Meinungen vom eigenen Volk möglichst genau abbilden. Mit dem Ausbau von Majorz ist das sicher nicht der Fall. Der Stärker gewinnt Sitz und die Stimmen der Kleinen werden nicht berücksichtigt und sind nutzlos. Das heisst, es lohnt sich gar nicht zu wählen. Und das wird die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen sicher nicht fördern. Es scheint einzig darum zu gehen, dass die CVP eine Möglichkeit sucht, Sitz, wo sie in den letzten Jahren verloren haben, wieder zurückzugewinnen. Und das mit dem äußerst undemokratischen Mittel vom Ausbau der Majorzwahl. Warum die FDP und ein Teil der SVP bei diesem Spiel nicht machen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Es scheint, dass im bürgerlichen Lager einzig die junge SVP realisiert, dass das in eine undemokratische Richtung geht und einzig für die CVP in Sachen Sitzgewinn Vorteil wird bringen. Uns von SP Grünen geht es darum, dass alle Stimmen von Wählerinnen und Wählern zählen und Einfluss auf die Zusammensetzung von einem Parlament haben. Und das sollte eigentlich bei den anderen Partien, die die Wörter Volk und demokratisch im Namen haben, auch der Fall sein. Darum bitte ich Sie, den Antrag von der Regierungsrat zu unterstützen.
Vielen Dank. Wir werden bei 8. Vernehmlassungsverfahren A. Allgemeines, B. zur Forderung der Ausdehnung der Majorzwahlen auf Gemeinden mit 3 und 4 Landratssitzen. Seite 10. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen. Landrat Thomas Sicher, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es geht eigentlich da um die Frage von der Ausdehnung auf die Gemeinden mit 3 und 4 Landratssitzen. Dieser Argumentation von meinem Vorredner kann ich eigentlich schon nicht ganz folgen. Ich empfehle diesen Leuten von der SP einmal die statistische Auswertung der letzten 2 Landratswahlen anzuschauen und insbesondere bezogen auf die Gemeinden, die jetzt hier im Fokus stehen. Seedorf kann man leider nicht verfolgen, weil die ja stille Wahlen hatten. Flehlen ist ein bisschen sehr komplex. Mit diesen Haufen Listen und Listenverbindungen ist da kaum eine Aussage möglich. Wenn Sie jetzt aber das Resultat vom 2016 von Ettinghausen und Zirnen anschauen, dann merkt man einfach, warum man nicht immer alle Argumente aus anderen Kantonen für ein Wahlsystem 1:1 auf den Kanton Uri hat. Anwenden. Der Kanton Uri ist ein sehr kleiner Kanton, das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle. Sogar das Altdorf kennt noch schier jeden. Und in den kleinen Gemeinden trifft das umso mehr zu. Darum überrascht es auch nicht, dass der Kollege Rudi wirst, Entschuldigung, zu kranken. Aber, genau. Der Wirsch ist ein anderer. Rudi, zu kranken. Jetzt muss ich schnell spicken. Hat gerade mal 50 Stimmen, wenn ich das richtig im Kopf habe, von unveränderten Listen gehabt bei den letzten Wahlen. Hat aber insgesamt irgendetwas um die 300, wo sind die Zahlen? 399 Stimmen hat er gehabt. Davon 50 von unveränderten Listen. Ähnlich ist die Situation in Silen, wo der Elias Epp irgendwie 700 Stimmen macht und glaube 130 oder so irgendetwas von unveränderten Listen. Da muss man doch nicht mehr sagen, das sei ein Proporzsystem. Das ist ein Majorzsystem. In diesen Gemeinden werden die Köpfe gewählt. Und jetzt da drüber irgendein Puckelsheim zu stülpen, wo irgendwie etwas vermischt mit etwas anderem vermischt und das Ganze nachher in einen Sack hineintut, schüttet und schaut, dass unten rauskommt. Also, zumindest müsste man auf den ersten Blick, kommt man ein bisschen den Eindruck über. Das wird der Sache nicht gerecht. Im Kanton Uri wird in den kleinen Gemeinden der Kopf gewählt. Das ist einfach eine Tatsache. Und darum, glaube ich, ist es richtig, dass man das Majorzsystem, trotz gewissen Risiken, das gebe ich zu, die hinten dran politisch hängen, ausdehnt auf Gemeinden mit 3 und 4 Sitzen.
Das Wort wird weiter gewünscht vom Landrat Pascal Blöchlinger.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte dem gerade kontern. Wir haben in den letzten Jahren nie einen Vorstoss gehört, dass wir in diesen Gemeinden, wo ja quasi nach Aussage Thomas Sicher faktisch Majorzwahlen stattfinden, dass man das wechseln soll. Wieso sollen wir es denn jetzt, wenn wir eine Variante haben, die doch näher ist am jetzigen, das anpassen, mit gewissen Risiken hinter dran und am Volk erzählen, dass das System mal klappt, mal eventuell dann aber gleich nicht klappt. Das ist für mich ein Risiko, das zu gross ist und ich habe die Argumente vorher gebracht. Von meiner Seite, aus SVP-Sicht aus, sehe ich das ein bisschen anders, als wahrscheinlich von der FDP her, wie man kann die Leute mobilisieren kann, um sich zur Verfügung zu stellen und vor allem die Leute, die man kennt. Danke.
Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, gehen wir zur Beilage 1. Gesetz über Verhältniswahl vom Landrat. Da möchte ich Ihnen jetzt, geschätzte Damen und Herren, folgendes Vorgehen schmackhaft machen. Wir wissen, dass dort ein Antrag im Raum steht von der Landrätlichen Justizkommission. Ich möchte der Antrag von der Landrätlichen Justizkommission da jetzt in dieser Beilage abhandeln und darüber dann bestimmen, nicht, dass wir zweimal die Diskussion empfehlen und am Schluss dann das Ergebnis aus der Detailberatung raus am regierungsrätlichen Antrag gegenüberstellen. Gibt es Einwendungen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wäre das erstens, da wäre jetzt eben der Antrag von der Justizkommission, Artikel 1 Absatz 2, es gilt für Einwohnergemeinden, denen nach Artikel 88 Absatz 1 der Kantonsverfassung die entsprechenden Anzahl Landräte zustehen. Ja, Landrat Christoph Schillig, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Das Traktandum ist mit Abstand das Wichtigste in der Zeit, in der ich im Landrat bin. Das Wahlrecht ist ein Thema, das extrem wichtig ist für den einzelnen Bürger und für die einzelnen Bürgerin. Das sind der Wolf, die Wof, das Budget oder die Krankenkassenprämieverbilligung, dagegen Kleinigkeiten. Es geht um ein urschweizerisches Grundrecht, das nicht einfach so mit einem Mehrheitsentscheid soll beschnitten werden. Mit dem Antrag von der Justizkommission wird, falls er durchkommt, mehr praktisch das Wahlrecht bei Landratswahlen entzogen. Fliehlen wurde nämlich im Majorzwählen und meine Stimme wurde mit größter Wahrscheinlichkeit nie mehr bei Landratswahlen zählen und ich würde auch gar nicht mehr wählen können. Weil gar niemand sich würde zur Verfügung stellen, der im Majorz, wo ich könnte wählen. Mein Gefühl, den mitzugestalten, wird stark abnehmen. Der Anteil an politischer Partizipation auf kantonaler Ebene wird für die grossen Parteien wachsen, an den kleinen wird sie teilweise weggenommen. Das Kantonsparlament wird die politischen Stärken nicht mehr so genau wie möglich abbilden. Dafür werde ich Ihnen nicht dankbar sein. Dankbar bin ich Ihnen aber, weil Sie das nicht schon vor 4 oder 8 Jahren durchgesetzt haben. Ich hatte die Chance, Landrat und sogar Landratspräsident zu werden und damit einen Teil der Bevölkerung zu vertreten. Diese Möglichkeit hätte ich mit der politischen Ansicht der JuKo nicht im Ansatz gehabt. Die Justizkommission hat offenbar nur riesiges Potenzial im Demokratieverständnis im Zusammenhang mit gerechten Wahlen. Oder aber es handelt sich nur um Machtpolitik. Oder vielleicht sogar um beides. Ich bitte Sie inständig und wenn Sie wollen, auf Knie, dem demokratiefeindlichen Antrag von der Justizkommission einen Absag zu erteilen. Danke.
Sind weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würden wir darüber abstimmen. Über den Artikel 1 Absatz 2, den Antrag von der Justizkommission. Wer dem will zustimmen, soll das bitte mit der Ja-Taste bezeugen. Wer dem nicht will zustimmen, Nein-Taste, Enthaltungen, X-Taste. Die Abstimmung ist durch. Sie haben dem Antrag von der Justizkommission mit 45 Stimmen gegenüber 16 Nein-Stimmen zugestimmt. Jetzt kommt der zweite Punkt von dem Antrag und das betrifft den Artikel 88 Absatz 1. Aber wenn das Gesetz ja nicht angenommen wird, müssen wir über das andere ja nicht abstimmen. Ja, ja. Nein, über das Gesetz. Ja, über das Gesetz. Artikel 1 soll dort reinkommen im Rahmen der Detailberatung, weil das da auf der Beilage 1 fehlt. Und jetzt kommt der zweite Punkt, das betrifft den Artikel 88 Absatz 1 von der Kantonsverfassung. Darin, jede Einwohnergemeinde wählt so viele Landräte, als ihr zustehen. Für Gemeinden, denen 5 oder mehr Landräte zustehen, gilt das System der Verhältniswahl. Für die übrigen das System der Mehrheitswahl. Das Nähere regelt das Gesetz. Diese Änderung unterliegt der Volksabstimmung. Sie tritt, ist von der Bundesversammlung zu gewährleisten. Wenn sie in Kraft treten wird, wissen wir noch nicht genau. Da steht, sie tritt am 1. Oktober 2019 in Kraft. Sind da dazu jetzt noch Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann würden wir darüber abstimmen. Wer dem Antrag von der Justizkommission will zustimmen, soll das bitte mit der Ja-Taste bezeugen. Wer dem nicht kann zustimmen, Nein-Taste, Enthaltungen, X-Taste. Die Abstimmung ist durch. Sie haben am Antrag von der Justizkommission mit 47 Ja-Stimmen gegenüber 14 Nein-Stimmen zugestimmt. Ich möchte da erwähnen, Sie haben, wie ich einleitend gesagt habe, nur eine Möglichkeit. In der Schlussabstimmung wird jetzt das, was wir jetzt beschlossen haben, am Antrag von der Regierung gegenübergestellt. Wir wären beim Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 8, Artikel 9, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 12 Listen, Artikel 13 Listengruppen, Artikel 14 Artikel 15 Absatz 1 und 2, Artikel 17 Absatz 1, Artikel 21 Buchstabe F,
Artikel 22, Mandatsverteilung. Artikel 23, Artikel 24. Artikel 25, Ermittlung der Gewählten und der Ersatzleute. Sachüberschrift für Artikel 27. Abschnitt 5, besondere Fälle. Das ist der Artikel 27, Artikel 28, Artikel 29, Absatz 3, Artikel 30, zweiter Satz. Artikel 32, Absatz 1a ist neu. Dann haben Sie weiter in den Beilagen innen Beilage 2. Beilage 3 ist ein Rechtsgut, achte zu den Anfechtrisiken im Fall der Ausdehnung der Majorzwahlen auf Gemeinden mit 3 und 4 Landratssitzen. Wünscht dazu jemand das Wort? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir zurück auf Seite 15, Entschuldigung, ab Punkt 10, finanzielle Auswirkungen. Dann war 11. Antrag. Wir wären somit am Ende der ersten Lesung angelangt, wird das Wort verlangt. Landrat Zurfler, Theophil, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Die Geschäftsordnung vom Landrat sieht ja vor, dass bei einer Gesetzesvorlage eine zweite Lesung notwendig ist. In Anbetracht, dass der Zeitrahmen so eng ist, schlägt ich den Antrag, dass wir hier auf eine zweite Lesung verzichten, dass man den Zeitrahmen eventuell bis Oktober einhalten kann.
Sie haben den Antrag gehört, wird dazu noch das Wort verlangt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würden wir darüber abstimmen, auf einen Antrag vom Landrat Zurfler Theophil. Wer auf eine zweite Lesung will verzichten, soll das bitte mit der Ja-Taste bezeugen. Wer dagegen ist, Nein-Taste, Enthaltung, X-Taste. Die Abstimmung ist durch. Sie haben mit 50 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung am Antrag vom Landrat Theophil auf einen Verzicht von einer zweiten Lesung zugestimmt. Wir kommen somit zur Schlussabstimmung. Ich stelle jetzt den Antrag von der Regierung am Antrag von der Justizkommission, so wie wir in der Detailberatung bestimmt haben, gegenüber. Wer am Antrag von der Regierung will zustimmen, soll gut. Also, werden gerade korrigiert. Wir werden jetzt zuerst über das Proporzgesetz abstimmen. Wem dem will zustimmen, soll das bitte mit der Ja-Taste bezeugen. Wer dagegen ist, soll bitte Nein und Enthaltungen X. Ja. Landrat,
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, Verständnisfrage. Ist das Schlussabstimmung oder ist es die Abstimmung mit dem Antrag von der Justizkommission? Oder was ist das genau?
Das ist Schlussabstimmung.
Okay. Mit dem Antrag von der Justizkommission selbstverständlich.
Also, geschätzte Damen und Herren, ich versuche eine Klärung drin zu bringen. Ich werde bei der Schlussabstimmung jetzt zwei Abstimmungen machen. Zuerst über das Proporzgesetz,
so wie wir es in der Detailberatung haben, gegenüberstellen dem von der Regierung. Und als zweites nachher den Antrag Kantonsverfassung zu ändern, gegenüber dem Antrag von der Regierung, der sagt, das müssen wir nicht ändern. So, also jetzt probiere ich es, jetzt hoffe ich, jetzt gäbe es eine Punktlandung. Mein juristisches Gewissen und meine Beratung sagt mir, wir denken darüber abstimmen, wer jetzt am Proporzgesetz will zustimmen, so wie wir es in der Detailberatung diskutiert haben. Das war die erste Abstimmung und das zweite, wer an der Anpassung von der Kantonsverfassung will zustimmen, war die zweite Abstimmung. Also, jetzt machen vor wieder Ripper. Ich habe mich ja komisch anschaut. Also. Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Es gilt das absolute Mehr. Und das erste wäre jetzt wieder ein Proporzgesetz. So wie wir das in der Detailberatung beraten haben, will zustimmen, soll das bitte mit der Ja-Taste bezeugen. Wer dagegen ist, bitte Nein-Taste, Enthaltungen, X-Taste. Ja. Die Abstimmung ist durch. Sie haben mit 54 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung an der Änderung vom Proporzgesetz zugestimmt. Kommt ihr jetzt zur zweiten Abstimmung? Wer an der Änderung von der Kantonsverfassung will zustimmen, soll das bitte mit der Ja-Taste bezeugen. Wer das nicht will, Nein-Taste und Enthaltung X-Taste. Die Abstimmung ist durch. Sie haben mit 43 Ja-Stimmen bei 17 Nein-Stimmen und einer Enthaltung dem Antrag zugestimmt. Wir, geschätzte Damen und Herren, vielen herzlichen Dank. Entschuldigung für die ein oder andere kurze Unterbrechung. Und ich glaube, es ist allen klar, da über die zwei Geschäfte das letzte Wort wird das Stimmvolk an der Urne haben. Wir kommen zum Traktandum 4.2, Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2016 bis 2019, Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit. Das Wort hat der Kommissionspräsident Landrat Christoph Schillig.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die EU-Kommission hat am 23. Januar den Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit für das UHP 2016 bis 2019 diskutiert. Am ersten Teil der Sitzung hat auch die FiKo teilgenommen und hat einen Mitbericht erstellt. Für die Orientierung an der EU-Kommission-Sitzung danke ich dem Kantonsingenieur Stefan Flurian und dem Baudirektor. Der Regierungsrat beantragt für die zwei Sanierungsobjekte im Urner Boden und an der Furkenstrasse einen Zusatzkredit und eine Erhöhung vom UHP von 1 Million Franken. Beide Strassenabschnitte sind dringend sanierungsbedürftig und können nicht im ordentlichen Budget 2019 untergebracht werden. Die Diskussionen in der gemeinsamen Sitzung BU-Kommission und FiKo haben sich vor allem um das aktuelle und zukünftige UHP und die WOF-Finanzierung gedreht. In der Liste vom UHP 2016 bis 2019 sind mehr Projekte enthalten, als mit dem bereits genehmigten Betrag realisiert werden können. Bei verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel Knotenkasteln oder Knotenschächen, zeichnen sich Verzögerungen ab. Darum ist die Meinung der Kommission, dass die Projekte im Urner Boden und an der Furkenstrasse realisiert werden Um trotzdem dringliche Projekte zu realisieren, hat sich die Baukommission entschieden, dem Antrag vom Regierungsrat zuzustimmen und ist für Eintreten. FICO unterstützt ihren Mitbericht die Haltung der Baukommission.
Vielen Dank. Sind weitere Worte begehren? Das Wort geht an Landrat Bernhard Epp.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, anlässlich von der Fraktionssitzung am Montag vom 4. Februar haben wir das Geschäft in der FDP für einen Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit in Sachen Unterhaltsprogramm für Kantonsstrassen ausführlich beraten. Vorweg ist zu erwähnen, dass die FDP-Fraktion für Eintreten auf das Geschäft ist und dem Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit grossmehrheitlich zustimmen wird. Bereits in der Debatte um einen Verpflichtungskredit um das UHP 2016 bis 2019 im Jahr 2015 hat die FDP klar erwähnt, dass aus Sicht von Ihnen die vorgesehenen Mittel für die notwendigen Sanierungsmassnahmen am Kantonsstrassennetz nicht ausreichen werden. Heute stehen wir vor der Tatsache, dass nicht einmal die dringlichsten notwendige Massnahmen durchgeführt werden können und UHP zusätzliche Mittel zugewiesen werden. Da es bereits mit einer unabdingbaren Notmassnahmen wie Stitzmühre an der Furkenstrasse sowie Belagsausbesserung auf Kantonstrasse in unserem Boden viel Geld investiert haben müssen werden, kann nach dem Bericht vom Regierungsrat mit einer Sanierungsmassnahme nicht mehr zugewartet werden. Diese Ansicht teilt auch die FDP, zumal es auch wirtschaftlich am sinnvollsten Lösung ist. Wie bereits vorgängig erwähnt, befürwortet die FDP das Geschäft und ist für Eintreten auf die Vorlage und wird dem Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit grossmehrheitlich befürworten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Das Wort geht an Landrat Poletti Roland.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die SVB-Fraktion hat anlässlich ihrer Fraktionssitzung vom 6. Februar 2019 über das Umtragsprogramm von Kantonsstrasse 2016-19 für einen Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit ausführlich und intensiv diskutiert. Um es vorwegzunehmen, die SVP-Fraktion ist für Eintreten, wird aber dann weder Verpflichtungskredit Kleiserstrasse, Ürner Boden und Furkenstrasse von je 500'000 Franken grossmehrheitlich nicht zustimmen. Die Fraktion ist der Meinung, dass man derige Anliegen in Zukunft besser dort aufgliedern und transparenter dort aufzeigen. Es ist bewusst, dass man gewisse Sachen nicht von uns sehen kann. Trotzdem wird man aber, dass man gewisse Bauvorhaben einfach besser im Aufzeigen für die nächsten Umtragsprogramme. Wie eingangs schon erwähnt, ist die SVP für Eintreten, wird aber den beiden Verpflichtungskredit grossmehrheitlich ablehnen. Danke.
Das Wort wird weiter gewünscht vom Landrat Adriano Brandi.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Die Fraktion SP Grüne ist grossmehrheitlich der Meinung, dass es sinnvoll ist, die beantragten Projekte vorzuverlegen, weil andere, wie z.B. die UF, sich verzögert haben. Um es kurz zu machen, wir sind für Eintreten und werden den Antrag grossmehrheitlich unterstützen.
Weiter wird das Wort gewünscht vom Landrat Epp Elias.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die CVP-Fraktion hat anlässlich vor ihrer letzten Fraktionssitzung die Erhebung vom Unterhaltsprogramm 2016 bis 2019 behandelt. Das Geschäft hat nicht zu grossen Diskussionen geführt. Aufgrund der schlechten Strassenzustände vor Ort erachten wir die beiden Instandsetzungsprojekte als sinnvoll. Insbesondere die Gefahr vom abgedrückten talseitigen Strassenrand an der Furkenstrasse stellt ein erhebliches Risiko für die Verkehrsteilnehmer dar und soll möglichst bald saniert werden. Zudem können mit einer zeitnahen Instandsetzung weitere Schäden und damit verbundene teurere Massnahmen verhindert werden. Diskutiert worden ist wieder einmal die Kürzung vom UHP für die Finanzierung der WOF. Die damaligen Versprechungen sind aufgrund der heutigen Erkenntnisse zu hinterfragen. Nichtsdestotrotz werden wir dem Zusatzkredit zustimmen. So können Massnahmen geplant und vorbereitet werden. Allenfalls haben die beiden Kredite aufgrund von Verzögerungen bei anderen Projekten auch noch im ursprünglichen Verpflichtungskredit Platz. Wir sind für Eintreten und werden den Antrag vom Regierungsrat unterstützen.
Sind weitere Wortbegehren aus dem Rat? Das Wort geht an Landrat Daniel Fuhrer.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist abgelehnt worden, die Finanzkommission hat einen mündlichen Mitbericht erstellt. Bis im einigen Teil gsi. Auf die eine Seite ist gefragt worden, ob Prioritäten richtig gesetzt worden sind im laufenden UHP. Man hat auch darauf verwiesen, dass das nächste UHP in Kürze zur Diskussion stattfindet und das eigentlich noch allenfalls könnte verschoben werden. Die bauliche Tätigkeit dort im Vorschlag sind auf das nächste UHP. Auf der anderen Seite ist auch darauf verwiesen worden, dass damals im August 2017, wo es darum gegangen ist, die WOF-Mittel zu verschieben, als man damals die Vorschuss- und Nachtragskredite in der Höhe von 200 Millionen nicht erhöht hat, mit der Begründung, wenn es dann allenfalls das effektiv noch braucht, sich abzeichnet, was man dort auf den Entscheid noch könnte zurückkommen. Grundsätzlich war nicht umstritten, dass die zwei Projekte mehr gemacht werden. Also sachlich geht es nicht darum, ob das sinnvoll ist oder nicht. Der Entscheid ist dann relativ knapp gefallen in der FiKo zugunsten einer Empfehlung der Baukommission, dass man die zwei Projekte jetzt im 2018 realisieren und entsprechend dem Antrag zustimmen.
Weitere Wortbegehren aus dem Rat. Das Wort hat gewünscht der Landrat Arnold Elias.
Geschätzter Präsident, meine Damen und Herren, dass man diese zwei Projekte muss realisieren, um Folgeschäden zu verhindern, das ist für mich unbestritten. Meiner Meinung nach hat man jedoch den Handlungsbedarf eigentlich frühzeitig erkennen. Somit kann man heute auf einen dringlichen Zusatzkredit verzichten. Mit der heutigen Ausgangslage sind eigentlich am Landrat die Hände gebunden. Wir müssen den Kredit gewähren, dass es keine Folgeschäden gibt und noch teurer wird. Die Handhabung mit dem Unterhaltsprogramm ist für mich aber nicht zufriedenstellend und ich werde heute einfach zähneknirschend dem zustimmen.
Weitere Wortmeldungen aus dem Rat. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ging das Wort jetzt Landamann und Baudirektor Regierungsrat Roger Nager.
Ja, Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, ich danke für Eintreten, danke den beiden Kommissionen, von der Baukommission und von der FiKo, dass sie es da unterstützt haben und auch an dieser Beratung mitgemacht haben, dass wir das Geschäft können vorstellen können. Wir haben es gehört, das UHP 2023 steht vor der Tür. Wir werden das im April in der Session präsentieren. Und es ist auch gesagt worden, sind Prioritäten richtig gesetzt worden, ist es allenfalls zu spät erkannt worden. Wie sind wir unterwegs? Und für das habe ich Ihnen exemplarisch für die Situation vom Murner Strassennetz die ein paar Bilder mitgebracht, die Ihnen eigentlich Aufschluss zeigen, wie ist der Zustand aktuell auf diesen zwei Teilgebieten. Sie sehen da eigentlich der geplante Ausbauperimeter, respektive Sanierungsperimeter auf der Klausenstrasse, auf dem Murner Boden. Und wenn Sie jetzt dort sehen, 2011, und das ist eigentlich das Instrument, das wir haben aus der Strategie Strassen raus, wo wir das Infaros haben, wo eigentlich der Zustand von der Fahrbahn regelmässig alle 5 Jahre kontrolliert wird. Und wir haben das so abschnittsweise machen wir das, wo wir eigentlich genau wissen, wie sind die 50 Meter Abstand eigentlich in einem Zustand, erstens eigentlich vom Belag her, zweitens von der Kunstspur, das sind Stützmauern oder allenfalls auch Viadukt. Und daraus raus sieht man eigentlich die Veränderung. Und da habe ich Ihnen jetzt ein Bild mitgebracht aus dem 2011. Sie sehen es hinter dem Gleich, das 4,1. Wir haben in der Zustandserhebung haben wir zwischen 1 und 5 Klassierung. 1 ist gut, 5 ist schlecht. Jetzt sehen Sie eben, wo wir gestartet haben im 11. Dann gehe ich eins weiter, 2014, der gleiche Abschnitt, kommen wir schon zu einem 4,3. Sie können das auch visuell verfolgen, die Risse sind gekommen. Wir haben auf der rechten Seite eigentlich einen Belag gebaut. Dann geht es eins weiter, geht 2016 sind wir bei einem 4,6. Der Belag, der rechts gebaut worden ist, wo die schönen Kiemweiden sind, dort haben sich Risse aufgetan. Und das ist eigentlich aktuell die Situation, wie sie sich darstellt auf unserem Kantonsstrassennetz im Bereich von den Sanierungen, die wir selber machen. 2018 geht das dann weiter mit einem 4,8. Und das ist jetzt nicht einfach so, dass wir jetzt können sagen, das können wir drinnen so verkaufen, sondern das haben wir effektiv vom Murner Strassennetz die Zustandserhebung. Und aus dem heraus wird schlussendlich der Bedarf dann für das UHP eigentlich definiert. Die Situationen, was klimatisch ist, habe ich da innen schon einige Mal erwähnt. Witterungsverhältnisse, die Tausituationen, die gefrierenden Situationen, wo die Spalten wieder mit Wasser gefüllt werden, gesprengt werden, wo es nachreisst, nachläuft. Das ist eigentlich so ein bisschen die Wertvernichtung, die wir dort machen. Und darum sind wir der Meinung, dass eben das gerechtfertigt ist, dass man diesen Teil jetzt würde vorziehen. Ich gehe weiter zum zweiten. Das ist ja der Furkastrasse. Wo wir ebenfalls auch rund 350 Meter eigentlich wollen sanieren. Auch da das gleiche Bild. Im 2011 haben wir ein 3,5 gehabt. Dann im 2014 ein 3,9. Sie sehen dort die Flick, die wir gemacht haben mit dieser Kaltteermasse. Dann ein 4,2 im 16. Da sieht man schon, wie die Spalte aufgehen. Und das ist jetzt eigentlich das Bild, das wir im 2018 hatten, wo wir ein 4,6 erreicht haben. Und Sie sehen, der Strassenkörper ist in einem traurigen Zustand. Im rechten unteren Teil sieht man sogar einen Kanonenkegel, der so abgedrückt hat. Also das sind die sogenannten Fahrzeugrückhaltesysteme, die natürlich auch leiden und dementsprechend auch damit saniert werden. Und daraus haben wir eigentlich den Antrag, wo wir die zwei Strassenabschnitte sanieren wollen, im Wissen, dass wir eben das aus dem Unterhaltsprogramm raus eigentlich so abdecken könnten, aber auch im Wissen, dass wir gesagt haben, wir kommen noch einmal, wenn wir irgendwann nur den Bedarf haben. Das vielleicht kurz von meiner Seite. Ich danke Ihnen für die Unterstützung.
Vielen Dank. Wir werden immer noch bei der Eintretensdebatte. Ich stelle fest, dass das Eintreten unbestritten ist und somit als beschlossen gilt. Wir gehen zum Bericht und Antrag vom Regierungsrat und dem Landrat zum Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2016 bis 2019. Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit vom 18. Dezember 2018. Erstens Ausgangslage. Landrat Pascal Blöchlinger, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hätte gerade eine Frage an den Baudirektor. Ist aus heutiger Sicht im Abstimmungskampf zur WOF mit der Aussage, sage im UHP Platz für Ihrem Vorgänger am Volk und uns Landrat Sand in die Augen gestreut worden?
Herr Baudirektor, Sie haben das Wort.
Das ist ja keine rhetorische Frage, oder? Sehr schwierig für mich, das zu beantworten. Ich kann das beurteilen seit 2016. Nein, sicher nicht, weil im Grundsatz ist es darum gegangen, dass man auch mit einer früheren Realisierung natürlich gerechnet hat von dieser WUF. Die hat man jetzt immer wieder verschoben, das ist das eine. Und das andere war sicher auch politisch ein Entscheid vom damaligen Baudirektor, der gesagt hat, das muss irgendwann nur in den Kosten rein, wo die Strasse im Staatshaushalt schlussendlich auch verwendet, muss das irgendwann nur Platz haben. Nach Jahren sind wir selber auch natürlich mit anderen Situationen teilweise konfrontiert. Wir haben eben die Witterungen, die immer schlimmer werden. Wir haben intensive Winter, aber auch relativ milde Situationen, wo halt einfach dann die Strassensachen leiden. Ich muss auch sagen, dass wir jetzt eigentlich aus der letzten Strategie aus, und das war die erste gewesen, eben jetzt das Infaros raufgefahren haben, wo wir die Abschnitte regelmässig aufnehmen, kontrollieren. Und eigentlich jetzt wirklich der effektive Bedarf und vor allem auch die Verschlechterungen aufzeigen, was auf diesen Strassen schlussendlich dann passiert.
Das Wort wird weitergewünscht vom Landrat Arnold Christian.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will auch noch etwas sagen zu den schönen Kehen, die ich hier gesehen habe. Ich bin überrascht, dass der Herr Baudirektor das so schnell beurteilen kann. Ich habe zwar die Brille nicht da, aber es war für mich ein schwierig. Nein, das ist eigentlich nicht das Thema, sondern ich will vielleicht vor allem gerade sagen, betreffend der Ausgangslage, nur zwei, drei Sachen und auch vorausschicken, wieso und warum man sich eigentlich an dem Zusatzkredit nicht zustimmen kann. Und zwar eigentlich Punkt 1, der Baudirektor hat es jetzt mit den Aufnahmen gezeigt. Man hat Aufnahmen gemacht seit 2011 bis jetzt 2008. Man hat gesehen, dass die Strasse sich verschlechtert tut. Man hat das eigentlich auch jetzt bildlich dargelegt. Da stelle ich mir einfach wieder einmal mehr die Frage. Wir haben ein Unterhaltsprogramm, ein vierjähriges Unterhaltsprogramm. Man hat jetzt in 2011 hat man die Aufnahmen gemacht und jetzt im letzten Jahr kommt man mit einem Zusatzkredit. Also es ist für mich einfach nicht verständlich und auch nicht nachvollziehbar und der Kunde hat einfach effektiv wieder das Argument auf, man hat einfach letztendlich Prioritäten falsch gesetzt. Wieso eine Ablehnung zu dem Zusatzkredit, respektive mache ich Ihnen das beliebt? Ich bin der Meinung, ganz klar der Meinung, also Priorität respektive der Bedarf ist ausgewiesen in dem Sinne von der Strasse her. Das ist nicht Diskussion, aber es muss im bestehenden Unterhaltsprogramm einen Platz haben. Vielleicht die einen oder anderen können sich erinnern, wir haben nicht im Herbst, sondern Ende Jahr haben wir 1 Million vom 18 ins 19 übergeschoben, vom Unterhaltsprogramm 18 ins 19 ist übergeschoben worden. Eine ganze Million. Für mich kommt das einfach ein bisschen in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt wieder im letzten Jahr über einen sogenannten Zusatzkredit dann abstimmen, das ist für mich eine sogenannte Salamitaktik, die wir da dann anwenden, wo einmal mehr das Thema wird. Und mein Vorredner, der Pascal Blüchlinger, hat das ein bisschen angedenkt, das Thema Wolf. Zu dem Thema möchte ich vielleicht einfach auch das noch sagen, wir wissen ja, wir kennen den Winner, den Eisberg. Der Eisberg hat eigentlich schon im 2018 angefangen, Geld zu brauchen. Hat dann nachher seinen Höhepunkt im 19 respektive 2021 danach erreicht. Und wir wissen heute, der Eisberg ist eigentlich nach hinten geschoben worden, obwohl wir letzten Sommer einen heissen Sommer hatten. Also Tatsache, ich gehe hinter von uns, vielleicht hat der Bäuerrechter andere Informationen, wir werden von diesem Eisberg im Zusammenhang mit dem Wolf nicht einen Haufen brauchen. Das wird uns das nächste Unterhaltsprogramm viel belasten. Und nur schon aus dem Grund ist das für mich ein Grund mehr, da muss doch irgendein Ort dann muss noch ein Ort Geld rum sein, wo man dort zurückgeschoben hat, wo man nicht für das könnte brauchen. Das ist für mich ein Punkt, wo ich muss sagen, wo ich einfach nicht zustimmen kann. Und ich habe schon gesagt, für mich hat man einfach Prioritäten falsch gesetzt. Zusammenfassend Schlussfolgerungen aus meiner Seite her, und darum werde ich dem Antrag nicht zustimmen. Das Unterhaltsprogramm, Entschuldigung, das ist gerade ein Titsch ausdrücken. Das Unterhaltsprogramm ist nutzlos. Also wir müssen effektiv wieder wechseln drauf, was man sagt, wir haben im Budget jährlich 3-4 Millionen. Alles andere, wenn Kredit sind, wirklich Kredit sind, kann man kommen in Landrat und kann man den behandeln. Und aus dem Grund, den ich Ihnen beantrage, heute dem Zusatzkredit nicht zuzustimmen. Nicht aus dem Grund, weil es nicht braucht, sondern einfach, weil es müsste Platz haben oder weil es Platz haben im Unterhaltsprogramm. Danke.
Vielen Dank, geschätzte Damen und Herren. Darf ich kurz eine Zwischenbemerkung machen? Sie haben da festgestellt, dass da eine Dame im Saal ist, die Bild- und Tonaufnahmen macht. Das sind lernende Mediamaten. Mathematikerinnen und Mathematiker, die da im Rahmen für ihre Ausbildung ein paar Fotos und Tonaufnahmen machen. So, jetzt, Herr Baudirektor, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, über das UAP werden wir noch im April debattieren. Wahrscheinlich müssen wir den Schlafsack mitnehmen, wenn wir dort das verabschieden wollen. Ich gehe mit Ihnen eins, ich kann dich hier nicht beurteilen, da ist einmal ein Punkt, da gebe ich Ihnen recht. Beim UHP sehe ich es ein bisschen anders. Wir haben ja die Ereignisse gehabt und die sind nicht wirklich unbedingt gesucht gewesen. Bristenstrasse, wo ist die Strasse abgekippt ist und Inchi. Dort haben wir einmal sicher eins zusätzliche Gelder beantragen. Sind auch geliefert worden, die Not ist erkannt gewesen, also von dem her ist der Landrat unterstützt. Das UHP, das ist der Vorteil, und das mögen Sie jetzt glauben oder nicht, dass die Baudirektion gewisse Projekte parallel vorantreiben und bearbeiten. Und wenn Sie mir jetzt allenfalls die Frage stellen, ob jetzt der Eisberg hinterher geschoben wird, ja, das ist möglich. Aber Fakt ist, dass wir im 21. den Eisberg müssten abgeschafft haben, weil dann eben die Wolf in Betrieb geht. Und das ist eigentlich die Ausgangslage, wo wir drinnen stecken. Wir haben zum Beispiel eine Kastelle, die uns in diesem Bereich ein paar Millionen hier binden, wo wir heute nicht wissen, ob wir ihn realisieren können, weil wir irgendeinem Ort vor Gericht sind und müssen die Entscheidung abwarten. Und das macht es für uns sicher schwierig. Macht es uns aber auch auf der einen Seite einfacher, dass wir gewisse Projekte einfach so ein bisschen im Puffer haben, wo wir nachher können vorziehen und können sagen, da haben wir Notwendigkeit. Dass wir Priorisierung können festlegen aufgrund von diesen Bildern und aufgrund von diesen Zustandsaufnahmen, die wir machen. Ich glaube, das ist da innen unbestritten. Das sehen Sie gleich. Also ich glaube, es gibt kaum einen Kanton, der sein Strassennetz so genau kann definieren, wie der Zustand ist, wie das im Kanton Uri ist. Da sind wir eher in einer Vorreiterrolle. Das Zweite ist, auf einer Seite macht man uns den Vorwurf, dass man dann Ende Jahr einen Budgetübertrag macht, zum Beispiel jetzt vom 18. ins 19., wo wir 1 Million durchgenommen haben, wo wir einfach nicht haben verschaffen, das gebe ich zu. Aber das teilweise nicht unbedingt nur an der Baudirektion liegt, sondern es ist mit Einsprachen verbunden oder ist eben auch teilweise im Vergabe erfolgt. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und auf der anderen Seite ist davon auszugehen, das kann man heute schon definieren, dass die WOF auch das nächste Unterhaltsprogramm wird berühren. Das heisst, wir werden in den ersten 2 Jahren, 2020 und 2021, vom nächsten, wenn es dann eins gibt, werden wir dort auch wieder WOF-Anteil drin haben, abzüglich den Agglomerationsbeiträgen. Aber das ist dann wirklich das Thema von der nächsten Session im April. Und ich bin gespannt auf die Diskussion. Ich finde, es ist ein gutes Instrument, das nicht versagt. Wichtig ist einfach, dass man dann nicht plötzlich von seitens Politik oder von seitens Landrat mit Vorstössen gewisse Projekte beschleunigen oder sagen, das muss dann auch noch ins UHP und das muss dann auch noch passen. Wir haben dann nachher noch so ein Projekt, das in die Richtung geht. Und unter dem Gesichtspunkt bin ich der Meinung, das UHP funktioniert. Für uns ist es ein gutes Instrument. Es lässt auch zu, eine gewisse Flexibilität aufzukommen lassen. Und schlussendlich dann, wo am Bürger und auch am Kanton so und auch Gewerb nicht zu vergessen, soll helfen.
Vielen herzlichen Dank. Das Wort wird weitergewünscht von der Landrätin Claudia Giesler.
Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, erlauben Sie mir auch noch ein Votum zur WOF. In der Debatte zum Kredit für das Strassenbauprogramm Periode 2015 bis 2020, Umsetzung von der West-Ost-Verbindungsstrasse, hat der Landrat immer wieder seine Bedenken zum Finanzierungsmodell von der WOF Giesser gehabt. Er hat auf die Gefahren von der vorgeschlagenen Finanzierung hingewiesen, weil er fehlende finanzielle Mittel für den Unterhalt für den Kanton der Strasse befürchtet hat. Der Regierungsrat hat dann immer wieder gegenüber dem Landrat, wie auch gegenüber den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, das vorgeschlagene Finanzierungsmodell verteidigt. Er hat an verschiedenen Veranstaltungen das Generationenprojekt ohne zusätzliche Belastungen vom Kantonshaushalt bauen zu können, argumentiert. Der vorliegende Antrag bestätigt, dass die kritische Haltung vom Landrat zur Finanzierung der WOF begründet war. Der Regierungsrat muss heute einen Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit beantragen. Bereits jetzt schon vor Beginn der WOF stehen zu wenig finanzielle Mittel für die Kantonsstrasse zur Verfügung. Somit ist die Stimmfolge nebst der Änderung zur Linienführung und dem Temporegime mit einem weiteren Punkt aus der Botschaft zum Kreditbeschluss für das Strassenbauprogramm 2015 bis 2020 für die Volksabstimmung vom 18. Oktober 2015 falsch informiert worden.
Vielen Dank, Herr Baudirektor.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, ich bin dort nicht dabei in dieser Diskussion, ich will Sie da auch nicht belehren. So wie es mir erklärt wurde, ist respektive, wie ich in Erinnerung habe, hat man gesagt, dass man aufgrund von der WOF der Unterhalt auf dem Strassennetz im Unertalboden wird zurückfahren. Das ist die Aussage. Und das, was wir jetzt machen, ist eigentlich genau das, dass wir rausgehen. Wir gehen ja eben in die Furkenstrasse, wir gehen auf 2 Passstrassen Sanierungen machen. Und ich glaube, falsch wäre, wenn man das jetzt würde verlottern und sagt, wir machen es nicht, sondern wir gehen gezielt dort raus und haben gesagt, wir nehmen die 2 Abschnitte in Angriff. Das noch vielleicht kurz zur Ergänzung betreffs WOF und falschen Aussagen.
Geschätzte Damen und Herren, erlauben Sie mir, dass wir wieder zurück zum Thema gehen. Es geht eigentlich um die 2 Strassenabschnitte am Furkenpass und am Mürner Boden, wo die Regierung Kreditstelle sagt, wir brauchen dort mehr zusätzliches Geld. Es ist nicht die Diskussion, WOF da traktandiert, sondern die beiden Strassenabschnitte. Wir werden beim Punkt 1.1 Zusatzkredit für das Unterhaltsprogramm 2016 bis 2019 vom 2017. Zweitens, Erwägungen zum Zusatzkredit für das Unterhaltsprogramm 2016 bis 2019. 2.1 Mittelverwendung. Da kommt wir dritt. Ja, Landrat Vizans Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Hat doch der Landrat im UHP 2016, 2019 das Unterhaltsprogramm um 2,5 Millionen gekürzt. Im Sinn, wenn im wenn unvorhergesehenes, dringliche Arbeiten anstand, mit einem Nachtragskredit an die Regierung gelangt, an dem Landrat, gelangt. Und das ist jetzt der Fall. Hat doch der Landrat Bernhard Epp auf die landrätliche Baukommissionssitzung vom 23. Januar auf die Baudirektion aufgefordert, wie viel vom UHP 2016 bis 2019 schon ausgeführt ist und wie viel im UHP 2019 noch zur Verfügung steht. Dem ist die Baudirektion nachgekommen und zeigt noch auf, dass die Arbeiten über den Boden Furken nicht mehr Platz haben. Im UHP. Nun, meine Damen und Herren, Landrat, aus Sicht von mir, wenn wir hier ein Zeichen setzen und die 1 Million aus Nachtragskredit zustimmen. Da das Unterhaltsprogramm von 30,7 Millionen von 2016 bis 2019 auf der Kantonsstrasse von 153 Kilometern in sehr engen Schuhen ist. Mich nimmt nur Wunder, das UHP-Programm 2020 bis 2023 der Landrat sich bestellt. Da reichen die 30,7 Millionen bei weitem nicht. Hoffen, dass die 15,8 Millionen vom Bund Agglomerationsgelder ein grosser Teil in das Unterhaltsprogramm von der Kantonsstrasse fließt und nicht zweckentfremdet werden. Sind doch in den nächsten Jahren grosse Eingriffe betreffend WOF, flankierende Massnahmen usw. im Ürner Talboden vorgesehen und richtungsweisend? Geschlossen.
Vielen Dank. Wir wären beim Antrag drittens. Der Antrag lautet folgendermaßen: Erstens, der Zahlungskredit Budget 2019 für das Konto 5111-501000 und der Verpflichtungskredit für das UHP 2016 bis 2019 werden je um 1 Million Franken erhöht. Zweitens, der Verpflichtungskredit Rahmenkredit für das UHP 2016-2019 beläuft sich damit auf insgesamt 31,7 Millionen Franken. Und drittens, der Zahlungskredit Budget 2019 für das Konto 5111.50.10.00 baulicher Unterhalt der Kantonsstrassen beläuft sich somit auf 4,8 Millionen Franken. Ich würde die drei Punkte in einer Abstimmung zusammenfassen. Wer dem Antrag mit zustimmen, soll das bitte mit der Ja-Taste beziehen. Wer dagegen ist, Nein, Minus-Taste. Und wer enthalten, X-Taste. Die Abstimmung ist durch. Sie haben mit 49 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung dem Antrag zugestimmt. Wir gehen zum nächsten Geschäft. Geschäft 4.3, Verpflichtungskredit zur Koordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld. Das Wort geht an Baukommissionspräsident Landrat Christoph Schillig.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Baukommission hat sich zum zweiten Mal und darum mit genügend Informationen über einen Verpflichtungskredit zur Koordination der Infrastrukturprojekte in Erstfeld unterhalten. Für die Orientierung an der Baukommissionssitzung danke ich wiederum dem Kantonsingenieur Stefan Flurin, Baudirektor. Die Finanzkommission hat auch hier einen Mitbericht erstellt. Am 21. Juni 2017 hat Landrätin Karin Geisser Erschfeld eine parlamentarische Empfehlung zur Koordination der Infrastrukturprojekte in Erschfeld eingereicht. Die parlamentarische Empfehlung hat von der Regierung ein koordiniertes Vorgehen verlangt bei den Infrastrukturprojekten in Erschfeld. Dabei geht es darum, die Sanierung der Kantonsstrasse von Erschfeld Nord bis und mit Bahnhof Erschfeld zusammen mit der Erneuerung der Abwasserleitungen von der Abwasser AG Uri, der Wasserversorgung und Elektroinstallationen von der Gemeindewerk und Hochwasserschutzprojekt durchzuführen. In der Oktobersession vom Landrat ist das Geschäft zurückgewiesen worden mit Direktiven.
Die von der Baudirektion bearbeiteten Direktiven sind an der Baukommissionssitzung diskutiert worden und sind für zufriedenstellend befunden worden. Geplant wäre bei den vorgeschlagenen Varianten eine einfache Sanierung durchzuführen mit einem vereinfachten Verfahren und geringen Korrekturen, weil die Planung mit Einbezug vom Bereich Bahnhof Erschfeld mehr Planungszeit benötigen und eine öffentliche Auflage erforderlich wäre. Die Strasse selber hat laut Aussage von der Baudirektion momentan noch keinen dringlichen Gesamtsanierungsbedarf. Es hat in den beiden Kommissionen Fragen gegeben zu technischen Arbeiten und Möglichkeiten der Sanierungsarbeiten und allgemein zur Koordination von Projekten der Aare und vom Kanton. Die Lebensläufzeiten der Strasse und der Bauwerke der Aare sind unterschiedlich und daher sind eine langfristige gemeinsame Planung eher schwierig. Auch die Präjudizfrage ist noch einmal diskutiert worden und es besteht auch hier nach wie vor eine gewisse Unsicherheit, ob dann könnte doch ein Präjudiz geschaffen werden. Die Frage, ob die Sanierung innerhalb des UHP oder mittels einem Verpflichtungskredit abgehandelt wird, ist ebenfalls kontrovers diskutiert worden. Über die Diskussion, ob das momentane UHP ausreichend ist oder nicht, gehe ich jetzt nicht ein, weil wir da ja in Bälde über eine Vorlage für ein neues UHP für die nächsten 4 Jahre werden debattieren. Bedenken sind aber auch noch da gewesen betreffend der Möglichkeit, dass in ein paar Jahren doch könnten Anliegen kommen für die Sicherheit im Langsamverkehr, wo die ganzen Kostenersparnisse mehr als nur könnten auffressen. Die Baukommission hat sich in der Diskussion aber trotz all diesen Bedenken zugunsten vom Regierungsratsantrag entschieden, und zwar aus folgenden 2 Überlegungen. Es wird nur eine Baustellenphase geben und damit insgesamt weniger Belastungen für Erschfeld. Und zweitens, man erzielt für den Kanton eine Kostenersparnis von gut 2 Millionen Franken. Die FiKo unterstützt ihren Mitberichthaltung von der Baukommission und hat dermal keinen Antrag mehr auf Erhöhung vom Unterhaltsprogramm gestellt. Die Baukommission ist für eintreten und empfiehlt dem Antrag von der Regierung zuzustimmen.
Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Das Wort hat der Landrat Arnold Vizens.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die SVP-Fraktion hat anlässlich in der Fraktionssitzung vom 6. Februar 2019 ausführlich über den Verpflichtungskredit beraten. Ich kann es vorwegnehmen. Die SVP-Fraktion ist für Eintreten. Im Oktober 2018 ist das Geschäft mangels Information zurückgewiesen worden. Die Regierung ist beauftragt worden, zum komplexen Geschäft weitere Angaben zu machen, damit sich der Landrat ein genaues Bild machen kann. Die Information liegt jetzt noch vor. Besonders das Finanzierungskonzept hat zu reden gegeben. Im Grundsatz kann die SVP-Fraktion das Anliegen aber nachvollziehen. Punkt 1. Die Abwasserüre wird die Schmutzwasserleitung so oder so sanieren müssen. Egal, wie wir heute im Landrat da entscheiden. Die Arbeiten werden im Jahr 2019 ausgeführt. Die Kanalfernsehaufnahmen haben gezeigt, dass die Abwasserleitung brüchig und instabil ist, so dass eine Sanierung mit einem Inline-Verfahren nicht möglich ist. Die Lebensdauer der Abwasserleitung kann somit nicht mit einfachen Mitteln um 15 bis 20 Jahre verlängert werden. Bis die Lebensdauer der Kantonsstrasse erreicht ist. Mit dem vorgeschlagenen Vorgehen können Synergien genutzt werden, um die Emission für die Bevölkerung von Erfeld klein gehalten zu werden. Punkt 2. Werden die Arbeiten von den verschiedenen Werken gestaffelt ausgeführt, ist mit Mehrkosten von 2,8 Millionen Franken zu rechnen. Auch die Bauzeit wird verlängert. Und es besteht die Gefahr, dass ein Flickenteppich entsteht. Punkt 3. Wie im Bericht erwähnt ist, die Planungsphase von 80% abgeschlossen. Da sich die Gemeinde Erschfeld dazu bereit erklärt hat, auf grössere, flankierende Massnahmen für einen Langsamverkehr zu verzichten. Ohne die Entgegenkommen wäre eine Planungsauflage bis bis Ende 2020 nicht machbar. Für den Teil der Fraktion liegt das auf der Hand, die Sanierung jetzt an die Hand zu nehmen und nicht erst in 10 bis 15 Jahren. Bis dann wäre die Planung der flankierenden Massnahmen und der Langsamverkehr in Erschfeld abgeschlossen. Das würde der Kanton nochmals eine rechte Stange Geld mehr kosten. Ein Teil der Fraktion wird den Verpflichtungskredit trotzdem ablehnen. Sie befürchtet, dass das Vorgehen in diesen speziellen Fall Schule machen könnte. Und nachher finden könnte. Ein Nachahmer finden könnte. Entschuldigung. Ein Sprecher der Fraktion wird hierzu noch Wortmeldungen machen. Wie eingangs erwähnt, ist die Fraktion für Eintreten und wird der Antrag der Baukommission in etwa gleichen Teils zustimmen und ablehnen. Ich habe gesprochen.
Das Wort geht weiter an Landrat Christa Franz.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, Fraktionsvotum von der CVP zum Verpflichtungskredit zur Koordination der Infrastrukturprojekte in Erschfeld. Die CVP hat anlässlich ihrer Fraktionssitzung das Geschäft Verpflichtungskredit behandelt und diskutiert. Der Regierungsrat nimmt die parlamentarische Empfehlung von der Karin Geisser und Silvia Leuble, Projekte koordinieren, um Bevölkerungsbelastung zu minimieren und Kosten zu sparen, als Auftrag wahr und beantragt deshalb zum zweiten Mal ein Verpflichtungskredit, damit sämtliche Infrastrukturen in Erschfeld koordiniert und gleichzeitig realisiert werden können. In der Session vom Oktober 2018 habe ich im Namen der CVP zum gleichen Geschäft einen Rückweisungsantrag mit 6 Direktiven gestellt, dem der Landrat auch zugestimmt hat. Zwischenzeitlich hat der Regierungsrat den Bericht und den Antrag zum gleichen Projekt überarbeitet und umfassend dargestellt. Alle 6 Direktiven sind detailliert beantwortet worden. Der Regierungsrat hat 3 Varianten geprüft und detailliert dargestellt. Bei den 3 möglichen Varianten hat können aufgezeigt werden, dass bei einem koordinierten Projekt, das heisst bei einer gemeinsamen Realisierung, ein Synergiegewinn von 2,8 Millionen Franken erzielt werden kann. Realisierung von einem koordinierten und gemeinsamen Projekt. Die Abwasserrühre kann ihre Abwasserleitung sanieren und die zugesicherten Subventionen beim Kanton auslesen. Strassenseitig kann dann mit dem Einbau einer Strassenentwässerungsleitung das Oberflächenwasser im Trennsystem abgeleitet werden. Die beiden Bäche, Locher und Speckital und Nollental, können im Rahmen eines Hochwasserschutzprojekts im Trennsystem in der nächsten Vorflut geleitet werden. Gemeindewerk Erschfeld können ihre Trinkwasserleitung und Elektroinstallationen erneuern. Das Fazit daraus: Synergiegewinn ist klar ausgewiesen. Kosten von 2,1 Millionen Franken können eingespart werden. Wichtig, für die Bevölkerung gibt es nur einmal eine Baustelle im Dorf. Und der Strassenbelag wird in Stand gestellt und entspricht dem heutigen Zustand. Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, die CVP-Fraktion beantragt Eintreten auf den Verpflichtungskredit. Es liegen jetzt genügend detaillierte und Fakten vor. Es hat jetzt genug Fleisch im Knochen. Die CVP stimmt dem Verpflichtungskredit von 5,6 Millionen Franken zu.
Das Wort hat weiter gewünscht die Landrätin Jolanda.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Fraktion der SP Grünen hat dank dem Bericht mit der Beantwortung der Direktive eine fundierte Diskussion geführt. Die Fraktion ist sich bewusst, dass durch die Sanierung der Leitungen durch die Abwasseruri eine lange und mühsame Baustellenzeit mit Verkehrsbehinderungen im Dorfkern Erstfeld entstehen wird. Daher wird von einem Teil der Fraktionsmitglieder die Variante A mit der Koordination der anstehenden und kommenden Arbeiten in nur einer Baustelle bevorzugt. Zusätzlich kann der Kanton Kosten einsparen. Aber auf der anderen Seite will man sich die Chancen für einen späteren Vollausbau mit einer Neugestaltung für die Erhöhung der Verkehrssicherheit, für den Langsamverkehr, für die Fußgänger und Fußgängerinnen und insbesondere den Kindern auf dem Weg zum Kinski und in die Schule nicht verschliessen. Eine umfassende Verkehrsplanung mit entsprechenden baulichen Massnahmen ist in Erstfeld dringend. Zudem drängt sich im Moment keine Totalsanierung vom Strassenkörper auf, was zusätzlich auf Unverständnis stößt. Daher wird ein Teil der Fraktion die Variante B bevorzugen. Die Fraktion der SP Grünen ist für Eintreten. Danke.
Das Wort hat weiter gewünscht der Landrat Ab Bernhard.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, an der Fraktionssitzung der FDP hat man den Bericht und Antrag vom Regierungsrat zum Verpflichtungskredit zur Koordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld ausgiebig diskutiert. Im Bericht zeigt der Regierungsrat drei Varianten zu einer möglichen Umsetzung der Sanierungsmassnahmen auf der Gotthardstrasse in Erstfeld auf. Obwohl die Varianten Aufschluss über die verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten gegeben haben, hat der Regierungsrat bei der Mehrheit der FDP die Dringlichkeit dieses Projekts nicht nachgewiesen. Die Variante A zeigt wohl einen Synergieeffekt auf, jedoch erachtet unsere Fraktion keine dringliche Notwendigkeit, die Sanierung bereits zeitnah zu realisieren. Vielmehr ist die FDP der Ansicht, dass die Zustimmung zu dem Kredit weitere Begehrlichkeiten seitens der Gemeinde von anderen Gemeinden auslöst und dadurch ein Präjudiz geschaffen wird. Vor allem im Hinblick auf die bevorstehenden Grossinvestitionen und den dadurch ohnehin stark belasteten Finanzhaushalt wäre das aus Sicht der Fraktion ein falscher Weg. In die falsche Richtung. Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass die FDP auf Eintreten ist, jedoch dem Bericht und Antrag vom Regierungsrat mehrheitlich ablehnen wird. Erlauben Sie mir aber zusätzlich zu dem Geschäft ein persönliches Statement. Die Haltung der FDP ist aus unternehmischer Sicht, und ich spreche da vor allem für Thürner Unternehmer, sehr positiv. Denn durch etappenweise Umsetzung der Infrastrukturprojekte werden die Unternehmer in grössere Auftragsvolumen kommen und die Arbeitszeiteinsätze werden periodisch einfach länger. Dementsprechend steht das Interesse vom Kanton und vor allem vom Steuerzahler. Er möchte eine kostengünstige Umsetzung und dass das Haushaltsbudget möglichst gering belastet wird. In Anbetracht von der Sanierung, die man jetzt machen muss, Abwasser, Wasserleitung und Hochwasserschutzmassnahmen, wäre das gemäss Vorschlag der Urner Regierung die Variante A als beste Lösung. Ich persönlich glaube, dass der Regierungsrat mit der Variante A eine sehr ausgewogene Lösung präsentiert. Obwohl ich unternehmerisch tätig bin, glaube ich trotzdem, dass wir den Steuerzahler schuldig sind, für uns zu denken und zu handeln. Mit der Variante werden nicht nur Synergien genutzt, sondern auch Kosten gespart. Und dadurch ist aus meiner Sicht ein Zeichen gegen aussen zu setzen. Ein Zeichen, dass man immer möglich den Finanzhaushalt möglichst schont und wenig belastet. Die Gefahr, von einem Präjudiz für andere Gemeinden zu schaffen, erachte ich eigentlich als unwahrscheinlich. Weil wir werden ja wahrscheinlich die nächsten Geschäfte auch wieder behandeln. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Das Wort hat weiter gewünscht der Landrat Fuhrer Daniel.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch hier hat die Finanzkommission einen Mitbericht gemacht.
Diskussionen sind endlich gelaufen bei der Baukommission. Es ist eine Frage der Prioritäten gestellt worden. Wie dringlich ist es? Ist Notwendigkeit auch gegeben? Und welche präjudizierende Wirkung hat die so ein Entscheid? Schluss aller Ende ist aber grossmehrheitlich die Meinung gewesen, das zur Unterstützung zu empfehlen, und zwar aus hauptsächlich folgenden Gründen. Auch wenn man das dort etablieren, wird es und gegenrechnet, was allenfalls für einen Wertverlust dort resultieren, wenn man jetzt den Deckbelag vorzeitig dort sanieren, kommt es trotzdem teurer. Wenn man das gemeinsam mit den anderen Partnern kann realisieren, hat man eine Kosteneinsparung von knapp 3 Millionen. Je nach Etappierungsgrad gibt es allerdings, wenn man es etablieren will, für die eine oder andere Baubeteiligte mehr Kosten. Und am Steuerzahler, Schluss aller Ends, ist es eigentlich irrelevant. Zahlt er jetzt mehr an die Abwasser-Uri AG an, weil die mehr finanzieren müssen, oder zahlt er es über Kantonssteuern oder wie auch immer. Also ist es unterm Strich für einen Steuerzahler per se rund 3 Millionen, die er kann sparen kann. Und es wird ja von niemandem verstanden, wenn man sagt, wir dann etablieren über mehrere Jahre, wir machen mehrere Baustellen und es ist immer noch knapp 3 Millionen teurer. Das muss man zuerst schon voll verkaufen. Und der Einwand, dass es für die Unternehmer besser wäre, das zu etablieren, da will ich einfach zu bedenken geben. Die 3 Millionen, also erstens, wie gerne ist es ein Verpflichtungskredit, der ja neben dem UHP dort läuft. Und die 3 Millionen, seit der Landrat zum Schluss kam, dass man die trotzdem will setzen, hat ja der Baudirektor schon mehrmals betont, dass er schon weiss, wo er das im Tiefbau könnte verwenden. Also, der Nachteil gegenüber den Unternehmern für das Auftragsvolumen können künstlich aufrechtzuerhalten, sehe ich nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht relevant. Es ist ja erwähnt worden, der Finanzkommission ist abgekommen von der Empfehlung gegenüber der letzten Vorlage, dass man die UHP erreichen soll und unterstützt jetzt auch, wie von der Regierung vorgeschlagen, den Verpflichtungskredit.
Das Wort geht weiter an Karin Geisser.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir haben heute die Gelegenheit, nachdem sich die verschiedenen Parteien zusammengerauft haben und geschaut haben, wie man Synergien am besten nutzen kann. Es gibt auch zum Beispiel die Gemeinde Erschfeld, die man ein Haar lassen, die nicht alles so hätte umsetzen können, wie sie es gerne hätte. Auf der anderen Seite die Baudirektion, die nicht gerade äußerst glücklich war, dass die parlamentarische Empfehlung gekommen ist. Aber ich glaube, wir haben heute die Gelegenheit, aufzuzeigen und auch der Bevölkerung den Tatbeweis zu erbringen, dass man bereit ist, wenn man Möglichkeiten sieht und wenn man Synergien nutzen kann, dass wir heute fast 3 Millionen sparen können. Ich bitte Sie, dem Vorschlag der Regierung, und die Regierung hat sehr gut aufgezeigt, welche Möglichkeiten das bestehen und was sie favorisiert, an dem Vorschlag der Regierung am Antrag zuzustimmen. Besten Dank.
Sind noch Wortbegehren aus dem Rat? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann geht das Wort zum Eintreten an Baudirektor Regierungsrat Roger Nager.
Ja, Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren. Erstens ein herzlichen Dank für Eintreten. Auch hier wieder der Dank an die Baukommission und die Finanzkommission, die da mitgeschafft hat und mitdiskutiert. Und für mich gibt es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, das Projekt ist nicht teurer geworden, es ist nicht billiger geworden, 5,58 Millionen, wie das letzte Mal. Und das zweite ist die Erkenntnis, dass man uns jetzt folgt, dass man sagt, oder mindestens der Ansatz da ist, dass man folgen will, dass es ein Verpflichtungskredit soll sein und nicht ins UHP hineingehört. Das ist eigentlich im Moment alles. Ich tue gerne nachher noch im Antrag innen, allenfalls dann noch Fragen beantworten. Merci.
Vielen Dank. Sind jetzt noch Wortbegehren zum Eintreten, dann stelle ich fest, dass das Eintreten unbestritten ist und es gilt somit als beschlossen. Wir gehen dann zum Bericht und Antrag vom Regierungsrat vom 18. Dezember 2018. Bericht und Antrag des Regierungsrates an den Landrat für den Verpflichtungskredit zur Koordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld. Beantwortung der Direktiven. Erstens, Ausgangslage. Zweitens, erweiterte Ausführungen. Variante A, zugleiche zeitgleiche Umsetzung ohne Vollausbau Gotthardstrasse Erschfeld Innerorts. Seite 7, Variante B, separate Umsetzung des Projektes. Landrat Arnold Elias, Sie haben das Wort.
Geschätzter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Ausgangslage, dass wir Ürner zu wenig Geld zur Verfügung haben für einen angemessenen Strassenunterhalt, ist ja mittlerweile allen bekannt. Darum müssen wir die finanziellen Mittel im richtigen Mass und am richtigen Ort einsetzen. Jetzt diskutieren wir über einen Verpflichtungskredit von 5,58 Millionen. Diese Summe entspricht etwa einem Sechstel vom gesamten Unterhaltsprogramm, das sich über 4 Jahre erstreckt. Bei einer Annahme von diesem Verpflichtungskredit würden wir also zusätzlich ein Sechstel vom ganzen UAP in einen 800 Meter langen Strassenabschnitt investieren, um den lediglich komfortabler befahrbar zu machen. Wobei wir ja im vorherigen Geschäft gesehen haben, dass wir nicht einmal genug Geld haben, um alle Sicherheitsmängel zu beheben. Wie gesagt, dieser Eingriff wird die bauliche Sicherheit des Ürner Strassennetzes nicht erheben, sondern lediglich dazu beitragen, dass es im Endeffekt weniger holpert, wenn man zuerst halt durchs Dorf fährt. Dabei stimmt für mich das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht überein. Irgendwann müssen wir die Strasse zuerst sanieren. Eventuell in 10 bis 15 Jahren oder vielleicht erst später, zum Beispiel in 20 Jahren. Je nach Priorität des Ürner Strassenunterhalt. Wenn wir den Verpflichtungskredit heute bewilligen, so geht die Möglichkeit verloren, mit der Sanierung, zum Beispiel in 10 bis 15 Jahren, allenfalls zuzuwarten, falls andere Projekte dringender sind, die an der Sicherheit euch dienen würden. Wenn wir heute den Kredit ablehnen, hat man jedoch die Möglichkeit noch. Und je nachdem, wenn wir die Sanierung noch mehrere Jahre herauszögern, würden wir mehr gewinnen als die 2,8 Millionen Synergiegewinn, die wir heute hätten. Ich empfehle Ihnen, den Verpflichtungskredit abzulehnen, da die Strasse zuerst fällt, unter Umständen noch länger als 10 bis 15 Jahre befahrbar ist. Es wäre fahrlässig, wenn wir jetzt den Wert von der bestehenden Strasse voreilig vernichten würden.
Landrat Arnold, gar nicht recht in der Annahme, dass das eine Empfehlung ist und nicht ein Antrag. Ja. Dankeschön. Dann gehen wir weiter zur Variante C, zeitgleiche Umsetzung mit Vollausbau Gotthardstrasse Erschfeld Innerorts. Römisch 3, Beantwortung der Detektiven. Direktive 1, Einbezug der Empfehlung der Finanzkommission des Landrates. Direktive 2, Stand der Projektierungsarbeiten aller Beteiligten. Direktive 3, Ausführung zur Dringlichkeit der geplanten Arbeiten. Direktive 4, Möglichkeit zur zeitgleichen Verlängerung der Submissionszusicherung gegenüber der Abwasser Uri AG durch den Regierungsrat. Direktive 5, realisierbare Einsparungen bei einer koordinierten Vorgehen. Da haben wir hinten dran die 3 Varianten. Gehen wir auf Seite 15 zum Antrag. Der Antrag lautet, gestützt auf diese Überlegung, beantragt der Regierungsrat dem Landrat folgenden Beschluss zu fassen. Für Investitionen für den Unterhalt der Kantonstrasse in Erschfeld Innerorts, Basiskostenvoranschlag Stufe Vorprojekt vom 29. Juni 2018, wird ein Verpflichtungskredit von insgesamt 5,58 Millionen Franken plus minus 20% beantragt. Wer dem Antrag will zustimmen, soll das bitte mit der Plus-Taste bezeugen. Wer dem Antrag nicht will zustimmen, Minus-Taste, Enthaltungen, X-Taste. Die Abstimmung ist durch. Sie haben mit 39 Ja-Stimmen gegenüber 21 Nein-Stimmen und einer Enthaltung am Antrag von der Regierung zugestimmt. Wir kommen weiter zum Geschäft 5, parlamentarische Vorstöße. Geschäft 5.1, Motion Adriano Brandi, Altdorf. Zu günstige familienexterne Betreuung von Kindern auch in Uri. Landrat Adriano Brandi, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir bedanken uns beim Regierungsrat für einen Bericht zur Motion günstigere familienexterne Betreuung von Kindern auch in Uri. Wie der Bericht vom Regierungsrat aufzeigt, gibt es mehrere Gründe, warum die Motion als erheblich erklärt werden soll. Bis jetzt gibt es keine gesetzliche Regelung, wenn es um die finanzielle Unterstützung von familienergänzender Kinderbetreuung geht. Der Gemeindeverband vom Kanton Uri hat zwar eine Empfehlung veröffentlicht, grundsätzlich kann aber jede Gemeinde selber entscheiden, ob und wie stark sie Familien soll entlasten. Das führt zu einer Ungleichbehandlung von Familien, je nachdem, in welcher Gemeinde sie wohnen. Wie im Bericht auch festgestellt wird, lohnt es sich für Familien mit tiefen Einkommen und im Mittelstand nicht, die familienexterne Kinderbetreuungsangebote zu nutzen. Das zusätzliche Einkommen wird durch die Kosten für die Betreuung nämlich gerade wieder aufgefressen. Wie bei der Eingabe der Motion bereits aufgezeigt wurde, zahlen die Verheiratete mit zwei Vorschulkindern und einem Bruttoerwerbseinkommen von 80'000 Franken für zwei Krippentage in der Woche mehr als 20'000 Franken pro Jahr. Nur im Kanton Nidwalden ist es noch teurer. Die Berechnung finden wir in der Studie von der Credit Suisse «Verfügbare Einkommen 2016, Wohnen, Pendeln, Krippe. Wo lebt es sich am günstigsten?» Der Kanton Uri will eine hohe Standardattraktivität bieten. Dazu gehört auch eine bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. So steht es im Regierungsprogramm 2016 bis 2020. Wenn die Vereinbarkeit gelingt, kann so am Fachkräftemangel entgegengewirkt werden, weil auch der Kanton Uri hat mit dem Phänomen Brain Drain zu kämpfen. Mit der Abwanderung von gut ausgebildeten Personen geht nämlich Humankapital verloren und hat volkswirtschaftliche Verluste zur Folge. Auch der Sozialkonferenz von letztem Oktober ist es um die Familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung gegangen. Dort ist festgestellt worden, dass im Kanton Uri ein breites Angebot vorhanden ist, die Kosten aber ein grosses Problem seien. Was im Bericht nur sehr kurz erwähnt ist, aber der ursprüngliche Grund von unserer Motion war und nach wie vor sehr aktuell ist, sind die Finanzhilfen vom Bund zugunsten von der familienergänzenden Kinderbetreuung. National- und Ständerat haben im Frühling 2017 beschlossen, 100 Millionen Franken in Kinderbetreuung zu investieren. Der Grossteil soll an Kantone und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden, damit sie die Betreuungskosten von Kindern im Vorschulalter senken können. Der Bundesrat hat das revidierte Gesetz sowie die entsprechenden Verordnungsänderungen auf den 1. Juli 2018 in Kraft gesetzt. Ebenfalls sollte bei dieser Diskussion nicht vergessen gehen, dass die Wirtschaft bei diesem Thema mit einbezogen werden soll. Sie sind schliesslich, die auf gut ausgebildetes Personal angewiesen sind. Wir wünschen uns vom Regierungsrat, dass er auch Gespräche mit grossen Arbeitgebern im Kanton Uri führt. Wir bitten Sie, die Motion als erheblich zu erklären und damit der Empfehlung vom Regierungsrat zu folgen. Herzlichen Dank.
Sie haben die Ausführungen vom Motionär gehört. Es sind weitere Wortmeldungen. Das Wort geht an die Landrätin Simma-Petra.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Der Regierungsrat empfiehlt, die Motion als erheblich zu erklären und das, obwohl er in der Antwort ausführt, dass die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden mit einem finanziellen Aufwand von über 600'000 Franken pro Jahr heute schon bereits sehr gut funktioniert. Zudem können in Uri die externen Betreuungskosten zu 100% von den kantonalen Steuern abgezogen werden. Mit diesen 4 Kindertagesstätten, diesen ca. 40 Tageseltern stehen ausreichend Betreuungsangebote im ganzen Kantonsgebiet zur Verfügung. Es funktioniert also bereits heute auch ohne gesetzliche Grundlagen. Trotzdem will man jetzt aber die Grundlagen schaffen, damit der Kanton als Standortvorteil modern nach aussen auftreten kann. In diesem Zusammenhang würde mich schon interessieren, ob die Regierung die in Uri doch zahlreich existierenden Familien, die ihre Kinder selber betreuen, als ebenfalls wichtige Grundlage für unsere Gesellschaft und Wirtschaft betrachtet. Ich kann nachvollziehen, dass es Sinn macht, Familien externe Betreuung zu unterstützen. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist mein Eindruck, dass im Kanton Uri Eltern, die ihre Kinder selber betreuen, nach wie vor im Regen stehen gelassen werden. Das ganz im Gegensatz zu Eltern, die ihre Kinder Fremdländler betreuen. Obwohl in Uri überdurchschnittlich viele Familien ihre Kinder selber betreuen, ist man nicht bereit, diese Familie im gleichen Ausmaß zu unterstützen. Zahlreiche Versuche der SVP-Fraktion in Uri, die Eigenbetreuung der Kinder auf das gleiche Niveau zu heben wie die Fremdbetreuung, sind kläglich gescheitert. Warum nur, will die Regierung nicht anerkennen, dass beide Modelle, Eigen- wie Fremdbetreuung, Unterstützung im gleichen Ausmaß verdienen? Solange diese Ungleichbehandlung weiterhin bestehen bleibt, werde ich mich für die Gleichbehandlung von der Eigen- und von der Fremdbetreuung einsetzen und darum deren Überweisung nicht zustimmen. Danke für das Wort.
Vielen Dank. Sind weitere Wortbegehren? Das scheint nicht der Fall sein. Dann ging das Wort an die Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin Barbara Bär.
Geschätzter Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren Landräte, besten Dank für die Beratung und die Rückmeldung aufgrund von der Beantwortung vom Regierungsrat zur Motion Adriano Brandi, günstigere familienexterne Betreuung. Ich glaube, es ist unbestritten, dass es sehr wertvoll ist, wenn Familie da ist, die Kind kann helfen betreuen. Ich bin selber Grossmami, fünffachs, und ich weiss, wie wichtig das ist und wertvoll ist, wenn man mithelfen kann aus der Familie, zum Kind betreuen. Es ist aber so, dass das nicht alle zusammen haben, die Möglichkeit. Und damit, wenn wir aufgrund von diesen guten Angeboten, die wir heute sicher schon haben, und wie wir geschrieben haben, in der Beantwortung in den letzten zwei Jahren Verdoppelung von den Angeboten im Kanton Uri vorzuweisen haben, möchten wir gern, dass Sie die Motion als erheblich erklären, weil ich glaube, dass wir dort noch mehr machen können. Wir wollen damit die gesetzliche Grundlage schaffen und Möglichkeiten auch können nutzen, wenn Bundesgelder zur Verfügung stehen, sofern das Bedürfnis und Notwendigkeit im Kanton Uri ist. Ich glaube, das ist richtig, wenn das überwiesen ist und wir damit die Möglichkeit haben zur Ausarbeitung.
Sind noch weitere Wortbegehren? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir zur Abstimmung. Wir haben dort zwei Anträge. Der Antrag von der Regierung und vom Motionär, der sagt, die Motion erheblich erklären. Und wir haben den Antrag von der Landrätin Simme-Petra, der sagt, die Motion als nicht erheblich zu erklären. Wer dafür ist, dass die Motion als erheblich erklärt wird, soll das bitte mit der Plus-Taste bezeugen. Wer dagegen ist, Minus-Taste, Enthaltung hat X-Taste. Die Abstimmung ist durch. Sie haben mit 36 Ja-Stimmen gegenüber 23 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung der über erhebliche Erklärung zugestimmt. Wir kommen zum nächsten Geschäft, 5.2, Postulat Christoph Schillig Flüele zur Seewassernutzung. Landrat Christoph Schillig, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Antwort vom Regierungsrat ist wohlwollend gegenüber meinen Fragen und Anliegen und zeigt, dass das Thema Seewassernutzung schon konkret in der Verwaltung angeschaut worden ist. Die Antwort befriedigt mich aber nicht ganz. Ich habe aber die Hoffnung, dass in der Überarbeitung der Gesamtenergiestrategie das Thema Seewassernutzung ihrem Potenzial entsprechend behandelt wird. Der Regierungsrat sieht in seiner Antwort das enorme Potenzial von der Seewassernutzung, wird aber die Initiative privaten Investoren überlassen. Es braucht dafür aber wegen dem hohen Infrastrukturaufwand regionale Wärmeverbund. Mit anderen Worten, das können nicht einzelne Hausbesitzer initiieren. Da braucht es die öffentliche Hand oder ein kapitalkräftiges Unternehmen. Wer soll denn hier die Initiativen ergreifen? Finanzielle Förderung durch den Kanton allein wird leider nicht genügen. Es braucht die Möglichkeit, Hausbesitzer zum Anschluss an eine grosse Anlage zu verpflichten. Nicht von heute auf morgen, aber bei Ersatz von der eigenen Heizung oder bei neuen Häusern. Ohne das Instrument ist eine Investition von dieser Grössenordnung für private Investoren genauso wie für eine Gemeinde zu riskant. Der Regierungsrat fokussiert aus meiner Sicht
im Moment viel zu stark, ja fast ausschließlich auf die Wasserkraft und vernachlässigt andere erneuerbare Energiequellen. Die Überweisung im Sinn vom Regierungsrat unterstütze ich und hoffe, dass der Regierungsrat das Thema Seewassernutzung in der nächsten Energiestrategie aufnimmt und eben ihrem laut Regierungsratsbericht enormen Potenzial entsprechend stark gewichtet.
Herzlichen Dank. Wünscht aus dem Rat noch jemand das Wort zum Postulat? Das Wort geht an Landrat Skrakarodi.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe den Bericht euch genau durchgelesen und unterstütze eigentlich ein Stück weit den Christoph Schillig. Es ist sehr schwierig, so ein Werk zu stemmen, weil eine Seewassernutzung ist nicht das gleiche als ein anderer Netzverbund oder Wärmeverbund. Das Wasser wird entzogen mit der Temperatur, die es da hat, wird in die Häuserinnen gepumpt, muss von dort nachher über eine Station laufen, wieder eigentlich, als wenn man es schon kennt, mit Luft- und Wasserwärmepumpen. Und die Netzverbindungen sind einfach sehr hoch. Es ist ja eine Statistik erstellt worden, was ich weiss, in der Gemeinde Flielen. Und das ist einzig der Kanton mit dem Werkhof, der das Gefühl hatte, das könnte etwas sein zum Anschliessen. Also es geht immer CO2-frei bis hinten rechts und der Herr das natürlich gleich. Wo ich nicht gerade ganz einig bin, der Kanton macht viel für alternative Energien. Darf vielleicht einfach erwähnen, es ist zwar nie erwähnt im Bericht, sind aber in den letzten 10 Jahren über das Heizwerk Geschenen, Heizwerk Uri, Heizwerk Moosbad über 70 Millionen investiert worden und einige Millionen Liter Heizöl eingespart worden. Und sonst, denke ich, ist der Bericht sehr gut abgefasst und zeigt auf, was wir für eine Problematik haben. Aber es ist ja alles nicht nur die Wasserkraft zu nehmen, sondern es gibt Strom und leider haben wir keinen Wind. Können wir auch sagen, müssten wir auch noch einmal darüber diskutieren. Also es gibt noch viele Sachen in der neuen Energiestrategie zu diskutieren. Danke.
Vielen Dank. Weitere Worte begehren aus der Ratsmitte. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann geht das Wort an Baudirektor Regierungsrat Roger Nager.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, kurz noch eine Einschätzung von meiner Seite. Ich habe auch die Voten aufgenommen und also jetzt entstehen vom Landrat Schillig, aber auch ihm seine Äußerungen in der Urner Zeitung. Und er sagt, er sei sich überlegen, allenfalls mit weiteren Vorstössen das Thema einfach am Leben zu erhalten. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, und da gehe ich in die gleiche Richtung wie der Landrat Skraken, wo man muss sagen, dass eigentlich der Wärmeverbund in erster Linie eigentlich die Sache sein vom Markt und nicht, dass der Kanton da schlussendlich als Verbundsbetrieb an irgendeinem Ort würde eingreifen. Dass sie die Wahrnehmung haben, dass die Wasserkraft natürlich viel mehr pusht, das hat erstens eine Berechtigung. Auf der ersten Seite wollen wir natürlich auch die Versorgungssicherheit sicherstellen. Und das Zweite sind die Einnahmen von der Wasserzinsen. Also darum ist der Kanton da dementsprechend engagiert. Und ich glaube, Sie wissen selber, wie gross das Anteil ist an den Einnahmen von der Wasserzinsen im gesamten Staatshaushalt. Dann ist es auch in anderen Kantonen so, dass zum Beispiel die Fernwärmeverbünde vor allem durch Korporationen, durch Bürgerkorporationen oder durch Gemeinden sichergestellt werden. Auch wir in anderen Mal haben einen dann zumal gemacht. Und von dem her weiss ich ein bisschen, wo das Risiko liegt. Es braucht grosse Abnehmer, die schlussendlich dann auch die Investitionen dann rechtfertigen. Und zu guter Letzt, denke ich, ist es wichtig, dass wir das haben. Wir haben das Potenzial, wir sind am See, aber durch das, dass wir natürlich relativ lange Transitleitungen haben, sind wir in diesem Bereich natürlich nachher auch auf der Investitionsseite gefordert. Und das macht am einen oder am anderen sicher auch einfacher, vielleicht auf eine Grundwasserwärmepumpe zu gehen, wo wir ja auch sehr gute Bedingungen haben hier im Kanton Uri. Also von dem her ist es ein Thema, das wir auf dem Radar haben, wo wir auch anbieten, aber im Moment halt einfach kein Bedarf und keine Nachfrage vorhanden ist. Besten Dank.
Vielen Dank. Sind noch Wortmeldungen gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir zur Abstimmung. Wir haben es gehört, der Postulant und die Regierung empfiehlt, gestützt auf die vorgegangenen Ausführungen, empfiehlt der Regierungsrat dem Landrat, das Postulat im Sinne der Erläuterungen teilweise zu überweisen und es zugleich materiell abzuschreiben. Wer dem zustimmen will, soll das bitte mit der Plus-Taste beziehen. Wer dagegen ist, Minus-Taste, Enthaltungen, X-Taste. Die Abstimmung ist durch. Sie hat mit 60 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimmung einer teilweise Überweisung zugestimmt. Wir kommen dann zum Geschäft 5.3, Interpellation Daniela Plamzer-Schattdorf zur Nutzung Gelände Uri 18, Werkmatte Altdorf. Meine Frage, an welchem zweiten Unterzeichner darf ich da das Wort erteilen? Ja, das Wort geht an Landrat Arnold Michael.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, gerne gebe ich als Zweitunterzeichner eine persönliche Meinung ab. Und um es vorwegzunehmen, ich bin mit der Antwort nur teilweise zufrieden. Die Antwort vom Regierungsrat kommt zwar so nicht überraschend, ist aber auch aus meiner Sicht nicht sehr mutig. Es wäre das investitionsfreudiges Konzept aus meiner Sicht nicht fehl am Platz. Um eine sinnvolle Zwischennutzung abbieten zu können, soll eine minimale Infrastruktur auch herum sein. Fehlt es an den grundlegendsten Anforderungen wie Elektrizität, Wasser oder sanitären Installationen, wird das Gelände für eine Zwischennutzung nicht sehr attraktiv sein. Hier stellt sich auch die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Wer will schon eine Halle mieten, wo gewisse Grundbedürfnisse nicht abgedeckt werden können? Eine Zwischennutzung über Dritte, zum Beispiel eine Firma, die die Halle für den Kanton verwalten weiter und weiter vermieten, ist ohne Grundangebot aus meiner Sicht undenkbar. Die vorgeschlagenen oder hochgerechneten Kosten von etwa 1,68 Millionen sehen zwar hoch aus, doch wenn man das auf eine Nutzungsdauer, ich sage jetzt mal von 10, vielleicht sogar 20 Jahren anschaut, wäre das eine Investition, die für spannende kulturelle Projekte, Jugendräume, Probelokal und vielfältige weitere Nutzungsmöglichkeiten könnte eine Grundlage sein. In dem Sinn bedanke ich mich für die Beantwortung und wäre froh, wenn die ein oder andere kreative Idee in diesen alten Lagerhallen nur vor dem Abriss, wenn auch immer der wird sein, könnte umgesetzt werden. Besten Dank.
Vielen Dank. Wünscht jemand das Wort? Ja, das Wort geht an Landrat Skrakarodi.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, als Zweitunterzeichner nur ganz kurz. Wir haben gleich Mittag und ich schätze nochmal das Kulinarische auch sehr, nicht nur das Politische. Ich möchte mich ein Stück weit anfügen an den Ausführungen von Arnold Michael. Hat aber gleich so eine Anmerkung, der Baufortschritt, dass man der sicher schaut, die vor allem auch Richtung Süden ausdehnen. Das heisst, bis zur Höhe von der Strassenerschliessung und man vor allem auch schaut, dass man nicht ungefähr da oder dort etwas geht, drinnen setzen, weil wir wissen ja nie, wie viel was in den nächsten Jahren kommt. Vielleicht müssen wir in 10 Jahren etwas aus- oder umzonen, oder ich weiss nicht was, aber es ging ja darum, dass man dort auch schaut, die verdichtet zu bauen, Richtung Süden. Danke.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zum Traktandum 6. Fragestunde. Es sind zwei Fragen eingereicht worden. Die erste Frage kommt vom Landrat Andreas Bilger.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe eine Frage an den Baudirektor, Herr Landamann. Wir haben in Seedorf die Situation, dass die Wirtefamilie Giesler im Schloss Apro aufhört. Das ist allen bekannt, das war auch in der Presse gewesen. Sie hat das sehr gut gemacht in den letzten Jahren, hat einen Bekanntheitsgrad erlangt, der ja über Kantonsgrenzen raus ist. Schloss Apro befindet sich im Eigentum vom Kanton Uri und steht neben dem Restaurantsbetrieb auch für Ausstellungen und Repräsentationszwecke zur Verfügung. Da die jetzigen Betreiber Schloss relativ bald verlängt, Mitte Jahr, gelang ich mit der Frage an Baudirektor, hätte in der Zwischenzeit eine Nachfolgelösung können gefunden werden und wenn ja, bis wann geht das Restaurant wieder auf oder wie wird man das Schloss zukünftig weiter nutzen? Danke für die Antwort.
Herr Baudirektor, Regierungsrat Roger Nager, darf ich Sie bitten?
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, vielen Dank für die Frage. Das gibt auch die Möglichkeit, einen Zwischenstand bekannt zu geben. Die Suche nach einem neuen Wirbeldepot läuft im Schlossrestaurant Apro, bereits schon seit dem Oktober vom letzten Jahr. Es ist sicher sehr schwierig, dass man in diesem Format jemanden wieder findet, der auch in dieser Qualität das dann anbieten kann, aber wir sind da guter Dinge. Wir haben dann im Oktober vom letzten Jahr Inserate in den Urner Medien geschaltet und auch in bekannten Gastronomiezeitungen. Und es hat wenige Bewerbungen sind da eingegangen. Also von dem her sind wir eigentlich nicht so glücklich gewesen über das, was es gegeben hat. Man hat dann noch einen nachgefasst, auch mit einem, der sich ein bisschen in dem Markt innen bewegen. Und es hat dann schlussendlich Möglichkeit gegeben, dass man zu einem Gespräch gekommen ist mit einem Wirtepaar aus dem Kanton Schweiz, mit Urner Wurzeln, die durchwegs positiv, aber auch vielversprechend sind. Und es handelt sich dort bei geeigneten Kandidaten, die eigentlich jahrelang in diesem Bereich schon ausgebildet sind, aber auch im Gastrobereich tätig sind. Letzte Woche haben wir ein weiteres Gespräch führen, das ist beim Amt für Hochbau angesiedelt, das Geschäft. Und man hat dort dann eigentlich die vertraglichen Aspekte und auch das Gastrokonzept diskutiert, auch mit dem Giesler zusammen, also mit der Familie Giesler zusammen, wo ihnen auch ganz wichtig ist, dass es irgendwann nur in dieser Art und Weise weiterläuft. Vorgesehen ist eigentlich, dass das neue Wirtepaar, wenn das dann zu gelingen kommt, der Betrieb im September 2019 wieder aufnehmen kann. Wir werden die Zeit vom Pächterwechsel, das sind 2 Monate, Juli und August, wo das wird so sein, werden wir nutzen für kleinere Unterhaltsarbeiten und auch für energetische Verbesserungsmassnahmen. Das ist doch das eine oder das andere, wo wir dort wieder investieren dürfen. Und unter diesem Gesichtspunkt sind wir dort, glaube ich, auf Kurs und hoffen, dass wir da zu einem vertraglichen Abschluss kommen. Besten Dank.
Die zweite Frage wird gestellt von der Landrätin Frieda Steffen.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf eine parlamentarische Empfehlung, die ich vor 5 Jahren eingereicht habe. Und dort ist es gegangen zur Einführung von einem Brustkrebs-Früherkennungsprogramm. Mit einem sogenannten Mammographie-Screening-Programm. Zuerst hat dort der Regierungsrat die parlamentarische Empfehlung im Landrat zur Überweisung empfehlen. Und das ist ein anderweitiger Bericht zustande kommt, ist das, wie Sie das ja wissen, dann eben entschieden worden, dass man das nicht weiterverfolgen soll. Es wird jetzt in den Medien wieder relativ viel über das Brustkrebsrisiko und Brustkrebserkrankungen geschrieben. Bei den Zentralschweizer Frauen ist Brustkrebs mit 31% von allen Fällen immer noch die häufigste Erkrankung, Krebserkrankung. Und da möchte ich jetzt einfach wieder eine Frage stellen. Gibt es in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse in der Brustkrebsfrüherkennung? Und sind zusätzliche Erfahrungen mit dem Programm Donna Brustkrebsfrüherkennung in der Ostschweiz gemacht worden? Für die Beantwortung danke ich bestens.
Die Frage wurde beantwortet von der Gesundheitsdirektorin, Frau Regierungsrätin Barbara Bär.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren Landräte, ich würde gerne, Frau Steffen, die 2 Fragen Ihnen beantworten. Zu der ersten, ob es in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse gibt, sagen wir nein. Wir sind und bleiben mit dieser Frage in Kontakt mit dem Kanton Luzern. Gesund hat nach wie vor ein grosses Interesse, dass wir Möglichkeiten von einer Einführung von so einem systematischen Mammographie-Screening-Programm prüfen wollen. Wir sind aber angewiesen darauf, wir können das als kleiner Kanton nicht selber machen, sondern sind angewiesen darauf auf Zusammenarbeit mit dem Zentrumsspital mit Luzern. Und sobald Luzern dort wieder aktiv wurde, dann sind wir selbstverständlich dabei, um die Abklärungen weiter zu prüfen. Die zweite Frage im Zusammenhang mit den Erfahrungen aus dem Programm Donna. Da haben wir keine zusätzlichen Erfahrungen aus diesem Programm. Und da kann ich Ihnen auch keine weiteren Details in diesem Sinn bekannt geben.
Vielen Dank. Geschätzte Damen und Herren, das wäre es aus meiner Sicht gewesen für heute. Ich komme noch zu ein paar Informationen betreffend Mittagessen. Die SVP wird sich im Höfli treffen, die SP im FOMATS, die CVP im Löwen, die FDP im Schlüssel. Fraktionspräsidium mit der Ratsleitung und der geschätzte Besuch aus Zürich wird jetzt Mittag im Tellenbrei rein. Die Orientierung von Markus Frösch und von Adrian Zurfle im Zusammenhang mit den Neuigkeiten, die es bei unserem Extranet-Setting auch oder gibt, wurde mir auf die 2 ansagen. Ich möchte betont haben, das ist freiwillig. Am 2 da innen wieder im Landratssaal. Dann möchte ich Ihnen, geschätzte Damen und Herren, auch noch einmal den Skitag, wo wir eine grosszügige Einladung von unseren Kolleginnen von Zürich bekommen haben, die Erinnerung zu rufen, also die nicht so fastnachtsverrückt sind.
Geschätzte Herren, ich wäre noch nicht ganz fertig. Also die nicht so fastnachtsverrückt sind, die werden herzlich eingeladen am 1. März, am Skitag mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Zürich teilzunehmen. Und ich denke, wir rühren in Anbetracht dessen, dass wir seit gestern wieder eine Weltmeisterin haben im Skifahren, sollten wir doch versuchen, das den Kolleginnen und Kollegen von Zürich auch vorzuführen, was es heisst, wenn man eine Weltmeisterin in der eigenen Reihe hat. Ich hoffe sehr, dass wir einen nicht mehr hinten nachfahren, sondern mindestens nebendran dann dürfen fahren. Also sind Sie doch so gut und nutzen Sie doch die Gelegenheit und geben Ihre Anmeldung weiter an der Nadja Schuller. Ja, ich habe heute 1:1 festgestellt, wenn es ist, wenn man das Gefühl hat, der Boden oder der Stuhl unten dran gewackelt. Ich habe wirklich das ein oder andere Mal das Gefühl gewesen, jetzt kippe ich auf die eine Seite weg. Aber wieder eines darf auf die Unterstützung von meiner Ratssekretärin zählen. Es kommt jetzt für die eine die 5. Jahreszeit, wo die Gefahr auch besteht, oder ich habe das auch schon gefühlt, dass man dort das Gefühl hat, man kippe auf die eine oder andere Seite weg, weil der Boden sich unten dran nicht so ruhig mehr hat. All jenen, die das geniessen, die 5. Jahreszeit, wünsche ich viel Vergnügen und viel Spass und herzlichen Dank, dass Sie da Tradition im Kanton Uri aufrechterhalten. Allen anderen sollen das mit Fassung tragen, wenn es eines am Morgen um 3 oder um 4 ein Trummel zu kehren gibt im Dorf. In dem Sinn, vielen herzlichen Dank für das engagierte Mitmachen. Vielen herzlichen Dank den Kolleginnen aus Zürich, dass sie da bei uns ausgeharrt haben. Ich bin sehr gespannt auf ihr anschliessendes Feedback während dem Mittagessen und ich schließe somit die heutige Session.